gottverdammte Nervenkitzel. Filme mit Herz und Witz sehen. Schauspieler und Regisseure. Wegen ihrem Werk betiteln. Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien. Mach mal Popcorn oder Nachos klar. Mir egal ob selbst gebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise, Rückenstück. Drück auf Play und lehn dich zurück. Lehn dich zurück.
Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment, dem Themenpodcast von wirsindmovies.com. Ich bin Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der
Markus, hi.
Und Stefanie, hallo.
Hallo Stefanie, schön, dass du wieder da bist. Mancher Zuhörer mag dich ja noch aus einem unserer letzten Podcasts kennen, nämlich dem Podcast, wo wir über Comic-Cons geredet haben, und wir freuen uns, dass du wieder hier bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
wie ihr gemerkt habt, ein Teil der normalen Stammbesetzung fehlt heute leider. Ja, leider haben wir es an dieser Stelle nicht so hingekriegt, alle zu einem Termin bei dieser Folge hier an einen Tisch bzw. in unser Tonstudio zu bekommen. deswegen in leicht veränderter Besetzung, aber wer diese Folge über Comic-Cons gehört hat, weiß, auch diese Runde funktioniert und harmoniert sehr gut zusammen. Und wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Was geht's in dieser Folge? In dieser Folge geht es um die Filme der 90er. Denn in der letzten Folge, Folge 30, haben wir über die Filme der 80er geredet und wie sie uns und eine ganze Generation geprägt haben. Nun wollen wir eben diese Retrospektive fortsetzen und über die Filme der 90er Jahre diskutieren. Ein filmisches Jahrzehnt, das manche von uns und unserer Generation sicher in einem besonderen Maße beeinflusst haben, weil ich glaube, das können wir hier zumindest so halb verraten, wir sind alle Mitte, Ende der 80er geboren.
Ja.
Und deswegen, das sind jetzt wirklich die Filme, mit denen wir aufgewachsen sind oder die zumindest im Laufe der Jahre, wenn nicht im Kino, dann zumindest auf VHS ja damals noch gesehen haben. Bei den 80er Jahren ist uns ja aufgefallen, dass wir gerade bei den Oscar-Filmen nicht immer alle gekannt haben. deswegen werden wir heute, auch wenn es um die Oscar-Filme geht, den Modus leicht ändern, aber dazu später. Wir können eigentlich direkt mit dem Main-Topic starten und über die Filme der 90er Jahre sprechen, wie wir das Jahrzehnt erlebt haben, was da vielleicht ein paar Besonderheiten waren. Das können wir dann eigentlich dann ergründen, wenn wir auch über die Filme selbst sprechen. Und wir fangen an mit der ersten Kategorie, nämlich den erfolgreichsten Film der 90er Jahre. Und wir fangen an mit dem Jahre 1990, und in Deutschland war es der erste Film, der erfolgreichste Film, ganz bekannt und heute ein absoluter Klassiker aller Liebesfilme, Pretty Woman. Sollen wir dann vielleicht auch passend zum Titel mit dir anfangen, Stefanie? Was sind deine Assoziationen mit diesem Film?
Ach, Pretty Woman, ja. Ist ein schöner Film. Auch wenn er vom Thema her, also mittlerweile muss ich sagen, finde ich ihn vom Thema her eigentlich eher sogar ein bisschen grenzwertig. Weil ja quasi gesagt wird, dass der Beruf einer Prostituierten ein Happy End haben kann.
Den hat er immer.
Das finde ich ein bisschen fraglich.
Für die Kundschaft.
Aber an sich ist es natürlich ein sehenswerter Film. Julia Roberts, ja, ganz groß.
Ja, die Rolle, die sie ikonisch ja geprägt hat.
Genau.
Es ist ein guter Punkt, den du da bringst, weil auch, Pretty Woman ist keine Frage ein unterhaltsamer Film, aber auch ich finde den Film, ja, natürlich, es ist ein Liebesfilm, und das arme Mädchen wird von dem reichen, aber auch eben sehr charmanten und netten Kerl gerettet. Aber wenn man auch die Entstehungsgeschichte sich anguckt, es ist von der Moral her ein etwas merkwürdiger Film. Und wenn man sich die Entstehungsgeschichte anguckt, war ja mal überhaupt angedacht, dass das gar kein Liebesfilm wird, beziehungsweise eine Liebeskomödie ja, sondern wirklich ein ernsthaftes Drama, wo es eben darum geht, dass eben eine Prostituierte an einen etwas merkwürdigen, wie nennt man denn den, Kunden gerät.
Freier,
danke, du kennst dich auch. und damals auch Michelle Pfeiffer war noch in der Hauptrolle angedacht.
Okay.
Aber jetzt ist, wie gesagt, Julia Roberts, und das hat ja ihre Karriere begründet und ihr auch nicht geschadet, dass sie eigentlich an ihrer großen Rolle die Rolle einer Prostituierten war.
Aber wenn ich mich nicht irre, sollte das Ende auch tatsächlich eigentlich ein nicht so schönes sein, nämlich eigentlich überhaupt kein Happy End, dass die beiden dann nicht zusammenfinden und das auch für sie als, also dass sie dann auch weiter als Prostituierte arbeitet.
Okay.
Und ja, an sich der Film ja schon etwas weichgespült, besonders auch was das Berufsbild angeht. Und ich habe den Film auch erst vor einigen Jahren gesehen, im Hinblick, dass der Film als Beispiel in einem Drehbuchratgeber genannt wurde, weil auch die Struktur vom Film wirklich so das archetypische Hollywood-Klischee ist, was besonders was jetzt eine romantische Komödie angeht. Und ja, also wirklich ein typischer 90er-Film, und ja, ganz nette Unterhaltung.
Ich komme gerade nicht auf seinen Namen.
Richard Gere.
Natürlich, ja. Auch so erfolgreich war ja, glaube ich, er auch ein totales, also ein total, der totale Typ bei Frauen war
Noch ist,
zur
glaube
damaligen Zeit. Ja, aber muss man natürlich wollen. Also ist jetzt nicht mein Typ, aber ich glaube auch deswegen war der Film ja ziemlich
Ja,
erfolgreich.
definitiv. Also eine sehr glückselige Kombi, Richard Gere
Haben die beiden
und
nicht
Julia Roberts.
zusammen auch die Braut, die sich nicht
Genau,
traute,
die
machen, auch
inoffizielle
in den 90ern?
Fortsetzung
Ja.
quasi. Das Jahr 99, so
99, okay.
circa, die inoffizielle Fortsetzung. Aber ja, ist dann eben nicht der ganz große Wurf geworden. So eine ähnliche Sache wie bei Keanu Reeves und Sandra Bullock, die dann auch fast 15 oder 10 Jahre später nach Speed diesen Liebesfilm gemacht haben, wo er ihr Briefe aus der
Haus am
Vergangenheit oder
See, oder?
Zukunft schickt.
Ach so,
Genau,
ja.
wohl auch ganz nett, aber natürlich nicht ganz die Qualität erreicht. Ja, solche Paarungen wird es öfters innerhalb dieses Jahrzehnts geben. Wir haben jetzt schon Speed genannt, aber wir kommen nachher noch zu einem der großen Filme der 90er, wo sich auch eine Mann-Frau-Paarung ergeben hat, die auch Filmgeschichte geschrieben hat und die dann auch erst Jahre später wieder in einem Film gemeinsam aufgegriffen wurde. Aber dazu später, dauert noch ein paar Jahre. Der erfolgreichste Film in den USA 1990 war Kevin allein zu Haus. Ein Film, hat Macaulay Culkin zum Star gemacht und auch nur in den Kinderjahren zum Star gebracht. Danach eben auch der Absturz durch Drogen. Ich muss sagen, als Kind habe ich den Film wirklich sehr gemocht, aufgrund dieses wirklich überzogenen Slapstick-Humors. Vor 2, 3, 4 Jahren an Weihnachten nochmal im Fernsehen aufgeschnappt. Und das ist wirklich ein Film, der meiner Meinung nach nicht so gut altert, wenn man sich mit seinem Humor vielleicht auch weiterentwickelt und wenn Leute hinfallen und sich wehtun, das dann vielleicht nicht mehr so witzig findet oder nur das witzig findet. Also Kevin allein zu Hause ist für mich jetzt nicht mehr dieser unantastbare Klassiker, aber vor allem kein Film mehr, den ich jetzt komplett naiv gucken kann.
Dann hat sich mein Humor nicht weiterentwickelt. Ich finde ihn immer noch super und der gehört zu meinem Weihnachtsprogramm eigentlich dazu. Also vielleicht, ich könnte ihn natürlich jetzt nicht ständig gucken, aber so einmal im Jahr, auf jeden Fall.
Ich habe diesen Film im letzten Dezember zum ersten Mal in meinem Leben gesehen.
Echt?
Ja. Und meine Freundin ist riesen Kevin allein zu Haus-Fan.
Verlobte.
Verlobte, bald Frau. Und ja, ich wurde jetzt dazu gezwungen. Und ich muss sagen, ja, also klar, es zielt es auch auf dem, also ja, der Humor an sich ist schon etwas alt geworden, fand ich. Aber ich fand den Film sehr, sehr charmant. Also das auch so an, wenn man den an Weihnachten guckt und auch dann die Fortsetzung und doch ist echt ein putziger Film.
Hast du dann auch direkt Kevin allein in New York geschaut?
Genau, haben wir, ich glaube, einen Abend später dann direkt
Okay.
geguckt.
Aber
Ja.
die anderen Fortsetzungen hoffentlich nicht.
Achso, stimmt, es gab ja nochmal eine
Es
Fortsetzung,
gibt
wo er auch
noch,
gar nicht
genau, es gibt noch
mitspielt.
eine offizielle Kinofortsetzung. Ich glaube, das ist wieder allein zu Hause.
Ach, die ist sogar eine
Ich glaube,
Kinofortsetzung.
der dritte Teil noch, ja.
Okay.
Und dann, ich glaube, Teil 4 und Teil 5, ob es mittlerweile einen sechsten gibt, weiß ich nicht. Das sind schon wirklich richtige Direct-to-DVD-Fortsetzungen gewesen.
Okay.
Ja gut, 2 zu 1 für Kevin allein zu Hause. Eben heute finde ich immer noch gut für den Sinne.
Du bist raus.
Ich bin raus. Wir gehen ein Jahr weiter ins Jahr 1991. Ein Film, der uns heute noch auf beiden Listen, also auch auf der Oscar-Liste noch begegnen wird. Der mit dem Wolf tanzt. Das Western-Epos mit Kevin, von und mit Kevin Costner. Da, wo Kevin Costner auch Anfang der 90er, das war ja auch so sein Jahrzehnt, der große Star war. Ich muss zugeben, ich habe den Film nie ganz gesehen. Also immer mal wieder gucken wollen als 10-, 11-, 12-Jähriger. Nur der Film hat natürlich auch eine ordentliche Laufzeit. Im Director's Cut, glaube ich, noch länger, also noch länger als 3 Stunden. Und nie gesehen. Deswegen kann ich nicht viel zu sagen. Ich weiß, dass es wohl ein relativ romantisierender Western-Epos ist. Gut, bei Kevin Costner, ich mag ihn, aber es ist jetzt auch keine Überraschung. Aber ich habe den Film nie gesehen. Hast du ihn gesehen, Markus?
Nee, ich auch nicht. Also es war dann auch, wenn die Länge, die mich abgeschreckt hat, weil 3 Stunden ist schon nicht wenig. Und genau, deshalb auch leider nie gesehen.
Nee, ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Gar nicht mal wegen der Länge, aber Western war früher halt einfach gar nicht meins. Cowboy-Film. heute ja, aber deswegen leider an mir vorbeigegangen.
Also ist ja gut, dass du heute auch ja sagst, weil der wartet bei mir im Director's Cut im Schrank. Ich glaube, fast 200 Minuten.
Ja, super. Dann haben wir ja was zu tun.
Dann gucken wir doch mal über den Ozean drüber, was war in den USA am erfolgreichsten. Und auch ein Film, nee, der uns nur auf dieser Liste hier begegnet, aber einer meiner All-Time-Favorites, Terminator 2. Der Film, der eben gezeigt hat, Fortsetzungen, wenn sie größer sind, können trotzdem noch besser werden. Terminator 2 ist, finde ich, ein sehr interessanter Spezialfall von James Cameron inszeniert, der die 90er Jahre wahrscheinlich auch mitgeprägt hat wie kein anderer und auch im neuen Jahrzehnt natürlich, dann nach 9 Jahrtausend. Bei Terminator was Interessantes macht. Im Endeffekt ist es ja so ein bisschen so, er erzählt fast die gleiche Geschichte wie in Terminator. Also John Connor, in dem Fall nicht mehr die Mutter nur von John Connor, aber John Connor und die Mutter sollen von einem Terminator, diesmal nicht Arnold Schwarzenegger, gecatcht werden und Arnold Schwarzenegger, diesmal von den Menschen als guter zurückgeschickt, umprogrammierter Terminator, wird zurückgeschickt, um eben John Connor und seine Mutter zu beschützen. Dem im Sinne, also eigentlich die gleiche Grundkonstruktion von der Story, natürlich leicht weiterentwickelt, weil Arnie ist jetzt der Gute und man hat jetzt nicht nur die Mutter von John Connor, sondern auch John Connor selbst, der ja dann den Rebellenführer ja dann später werden soll. Und was ich an dem Film, neben der Action, neben den Effekten, die 91 entstanden, heute immer noch tadellos funktionieren, super finde, ist auch die Auflösung des Films, wo sich die Fortsetzungen manchmal ein bisschen schwer getan haben, dass der Film offen endet. Und das heißt, die Zukunft kann verändert werden, weil der Film spielt hier für einen Actionfilm sehr tief mit dieser Ebene. Ist das Schicksal oder ist die Zukunft wirklich vorbestimmt? Gibt es in dem Sinne ein Schicksal? Oder können wir, wenn wir jetzt gewisse Bausteine ändern, die Zukunft wieder verändern? Also es ist ein sehr kluger Film und ich liebe Terminator 2 und das ist wirklich natürlich der beste Teil auch der Reihe. Jetzt habe ich genug gefeiert. Aber
ja, ich muss mich beschämend zurückhalten, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich Terminator 1 und 3 gesehen habe, aber nicht 2.
Was?
Deshalb, kann ich da leider auch nichts zu sagen.
Das ist wirklich beschämend bei Terminator 1. Gut, das ist ein super Film. Terminator 3 ist schwierig.
Ja, den habe ich sogar im Kino gesehen, aber war jetzt auch nicht so der Hammer.
Also ich habe ihn auch gesehen. Als erstes sogar tatsächlich. Ich habe mich damit erst viel später beschäftigt. Ich fand ihn auch super, aber ich bin da jetzt nicht so tief drin wie du, Michael. Aber ich finde ihn auch super und man kann ihn auch immer wieder gucken.
Und wie gesagt, für das Jahrzehnt definitiv ein prägender Film. Also klar, einerseits, dass der Film leider vielen Produzenten auch gezeigt hat, größer gemachte Fortsetzungen können viel Geld einspielen, weil Terminator 2 war ein ultra erfolgreicher Film. Dass Effekte und Stars wichtig sind. Das hat der Film ja alles vorgemacht. Also so gut der Film war, so sehr hat er manchen Produzenten in Hollywood im Laufe des Jahrzehnts dann doch Flausen in den Kopf gesetzt, wie Fortsetzungen auszusehen haben. Augenscheinlich. Gehen wir wieder ein Jahr weiter und jetzt wahrscheinlich in ein Jahr, was euch beiden, also hier Markus und Stefanie, sehr zusagt, wer es da die erfolgreichsten Filme waren. Weil das war ein Jahr für Disney quasi oder von Disney. 1992 in Deutschland Die Schöne und das Biest und in den USA Aladdin. Habt ihr da Favoriten? Ist einer von den beiden Filmen, mögt ihr lieber oder was sind da eure Erinnerungen?
Also ich mag auf jeden Fall Die Schöne und das Biest lieber. habe jetzt auch das Remake, oder naja, Remake, ja, jetzt kürzlich im Kino gesehen.
Die Realverfilmung,
genau. Aladdin ist auch super, alle Disney-Filme sind super. Mhm. Eigentlich gibt es von diesen älteren keinen schlechten, glaube ich. Ja, also ich finde die Schöne und das Biest besser, finde aber beide sehr gut. Und ja, ist natürlich das eine absolute Kindheitserinnerung. Hatte die natürlich auf VHS und ja.
Hier muss ich mich mal kurz beschämend äußern, bis du, Markus, da bist. Ich weiß, ich habe die Filme irgendwann mal als kleiner Steppke gesehen, aber keine große Erinnerung. Ich weiß, das Biest hat mir am Anfang hat mir Angst gemacht und ich weiß, Aladdin ist auf dem Teppich geflogen und Genie, ja, Klammer auf, Robin Williams, war ziemlich witzig, Klammer zu, aber das war's. Also ich weiß nicht, Markus, hast du da bessere Erinnerungen dran?
Ich muss sagen, Aladdin habe ich tatsächlich jetzt auch ewig nicht mehr gesehen. Vermutlich ja, damals, seit ich im Kino war, nicht mehr. Und Die Schöne und das Biest jetzt auch im Hinblick auf das Remake nochmal geguckt und auch das Remake. Aber genau, es sind einfach ja, Kindheitserinnerungen. Als Kind war man halt jedes Jahr im neuen Disney, beziehungsweise auch wenn dann halt mal zwei rauskommen, dann auch in zwei.
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass das wird vielleicht vielen, wenn sie die Liste gleich hören, ein bisschen wundern. Man muss natürlich dann denken, in den 90ern war es ja noch oft so, dass die Starttermine ja wirklich weit auseinander waren. Also das heißt jetzt nicht, dass das dass die Schöne und das Biest in den USA nicht schon ein Jahr vorher draußen war. Aber nur kurz als Einschub.
Ja. Ja, und genau, das war damals dann auch noch die klassische Zeit, wo dann gesungen wurde in den,
ja,
in den Kinderfilmen. Ja, beziehungsweise ja jetzt wieder seit wann singen sie wieder?
Aber hat eine Zeit lang mal nicht so stark.
Hat ja, selbst Disney damals aufgehört?
Ja, genau. Ja.
Also wurde zum Beispiel Chicken Run und sowas, da wurde, glaube ich, nicht Chicken Run, Chicken Little, da wurde, glaube ich, auch nicht gesungen.
Ja.
So, also diese kurze Phase, wo Disney sich wieder reanimieren mussten, weil nachdem sie in den 90er Jahre ihre Renaissance mit dem Zeichentrickfilm hatten, sind sie ja Mitte der 2000er, nachdem der Animationsfilm kam, ja erstmal wirklich böse abgeschmiert und haben gegen Pixar verloren. Und dann kamen dann eben so Filme wie Chicken Little raus oder diese letzten Zeichentrickversuche. Die Kühe sind los,
ja,
Bärenbrüder.
War alles Disney?
Finde ich alles ganz schlecht.
Ich glaube, mit Küss den Frosch haben sie wieder angefangen, mit klassischer Geschichte, mit einer Prinzessin und Gesang. Und
aber es war, glaube ich, auch der letzte offizielle, natürlich wurde da auch schon viel animiert, aber 2D-Film in dem Sinne.
Okay.
Ja, Disney hat ja eine sehr schwankende Erfolgsgeschichte. Klar, 30er bis 60er Jahre, absolut erfolgreich, dann 70er, 80er Jahre fast von der Bildfläche verschwunden und dann in den 90er und Ende 80er Jahre schon mit Ariel, Aladdin, Die Schöne und das Biest und zu einem ganz großen Film der 90er kommen wir noch. Ansonsten Herkules, Mulan, auch alles 90er Jahre. Riesenerfolg, aber dann hat sich, sag ich mal so, ein Teilgenre des Animationsfilms auf den Weg gemacht, zu dem wir 1995 kommen werden, wo plötzlich die Computer die Überhand genommen haben, was dann natürlich in den 2000ern Disney erstmal echt zu schaffen gemacht hat und sie erstmal lernen mussten, dass sie mit mittelmäßigen bis schlechten Zeichentrickfilmen wie Die Kühe sind los oder Bärenbrüder
für mich schon
sich wieder neu erfinden mussten. Gehören denn, Stefanie, Schön und das Biest oder Aladdin irgendwie zu deinen All-Time-Disney-Favorites oder findest du, das sind einfach nur sehr gute Disney-Filme?
Also, nee, ich finde sie einfach sehr gut.
Kannst du denn schon verraten, was vielleicht dein Disney, oder vielleicht so eins, zwei, ja, wo du sagst, ja, die echt gehen immer?
Also, was ich sehr mag, also Die Schöne und das Biest mag ich schon sehr. Ariel finde ich irgendwie auch ganz toll. Mhm. Und hier, Alice im Wunderland.
Okay.
Finde ich auch ganz super. Also, ich für mich hat sich das irgendwie immer so ein bisschen unterteilt in diese klassischen Prinzessinnen-Disney-Filme und alles, was halt sonst daneben noch so lief. Mhm. König der Löwen, auch Aladdin zum Beispiel.
Ja, klar,
wobei
klar,
ja Aladdin auch
eine Prinzessin.
Ein Prinzessinnen-Ding ist, ja, genau. Also für mich hat sich das immer so ein bisschen geteilt.
Spielt in einem sehr romantischen Bagdad.
Ja.
Ja, klar, kann ich aber verstehen. Es ist ja oftmals so, es gibt die Prinzessinnen in Filmen und dann eigentlich alles andere.
Ja.
Gut, manchmal sind, wie gesagt, auch Jungs im Vordergrund.
Wobei sie ja jetzt wieder auch Richtung Prinzessinnenfilme gehen.
Aber wobei feministische Prinzessin.
Ja,
richtig,
Frozen.
Ja, genau. Ja.
Den habe ich letztens gesehen, endlich mal dann. Und ich muss sagen, er ist wirklich gut.
Gut, gehen wir weiter in ein Jahr, wo ein Film beide Länder dominiert hat. An der Stelle sei schon gesagt, wir werden uns bei dem Film jetzt etwas kürzer halten, weil dazu gibt es einen ganzen Podcast von uns. Im Jahr 1993 hat die Kinos dominiert und war auch dann eine Zeit lang der erfolgreichste Film aller Zeiten, was das Einspielergebnis angeht, mit über 900 Millionen US-Dollar, was viel war zu der Zeit, sehr, sehr viel. Jurassic Park von Steven Spielberg. Ein Film neben Terminator, der, glaube ich, das Jahrzehnt absolut geprägt hat. Wie große Blockbuster auszusehen haben. Schon diese Mischung aus gerade in Jurassic Park Animatronik und Computereffekten. Dazu eben diese Abenteuergeschichte, die natürlich auch familientauglich gehalten wurde. Das ist ja auch mein einziger kleiner Schwachpunkt an dem Film, weil für mich die Kinder nicht unbedingt gebraucht hätte in dem Film. aber an sich, das ist wirklich, also Jurassic Park, um es jetzt in einem Satz zusammenzufassen, das war für mich der Zauber des Kinos und hat für mich das Jahrzehnt maßgeblich und mich selbst so maßgeblich geprägt, dass ich überhaupt in dieser Branche gelandet bin, auch beruflich. Weil nirgendwo, finde ich, hat man so sehr etwas durch Film vorgeführt gekriegt, also etwas Fantastisches, obwohl Dinos natürlich nicht fantastisch im Sinne von gab es nicht, sondern nicht vorstellbar waren, war jetzt nicht mehr real, dass man eben wirklich nachfühlen konnte, nachempfinden konnte. Also deswegen Jurassic Park, 11 von 10 Punkten. Konnte ich aber leider damals noch nicht im Kino sehen.
Ja, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe den Film, glaube ich, dann 2000 gesehen.
So spät erst?
Ja, weil meine Eltern waren da schon eher strenger und weil Altersfreigabe war ab 12.
Genau. Und schon damals ein bisschen schwierig diskutiert, ob die 12 noch ausreichen.
Okay. Ja, und wir hatten den auf VHS zu Hause und dann habe ich den irgendwann mit 11 habe ich den dann heimlich geguckt. Das müsste dann 2000 gewesen sein. Aber es war wirklich auch super viele in der Klasse und so, die haben den halt gesehen, obwohl sie viel jünger waren. Und es gab ja auch unglaublich viel Merchandise und Spielzeug und so, was ich dann halt teilweise auch hatte. Und ja, also den Einfluss auch auf Kinder und auf Spielzeug und so, den hat man auch echt gemerkt.
Ja. Also ich habe den natürlich auch nicht im Kino gesehen. Wir hatten auch die VHS. Und ich weiß auch gar nicht genau, wann ich ihn dann gesehen habe. Ich glaube, irgendwann mal habe ich mich mal dazugesetzt bei meinem Papa. Und dann war es mir, also ich fand es schon ziemlich gruselig, aber ich weiß nicht warum, aber ich habe auch irgendwie damals geglaubt, dass es diesen Park wirklich gibt und mir dann immer versucht vorzustellen, wie es ist, wenn man dann dahin fährt und was das wohl so kostet und so und war total fasziniert, habe wirklich lange geglaubt, dass es das wirklich gibt. Ich habe zwar gar nicht nachgefragt, oh, wo gibt es den denn? Für mich war das einfach, oh, das muss es irgendwo geben, für mich war das irgendwie
bei Costa Rica
ganz klar. Ja. Und ja, war dann auch so ein bisschen auf so einem Dino-Hype. Ich habe dann auch so ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Heft war. Da gab es so ein Abonnement und dann konnte man da so Dino-Knochen sammeln und hatte dann am Ende so einen T-Rex und der hat dann im Dunkeln so geleuchtet. Das war ganz toll.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil das Merchandise überhaupt, ich meine, man hat ja, ich glaube, fast jeder hatte ja so eine Phase, so Jungs auf jeden Fall, wo man mit Dinos auch gespielt hat. Ja. Und dann ist ja.
Also ich jetzt nicht, aber wie gesagt, da hat es mich schon kurz gekriegt und hat sich dann ja nicht nur auf Original-Merch ausgeweitet, sondern generell auch Dinos waren dann ja schon sehr beliebt.
Ja, und wie gesagt, ja, und dass das dann halt, aber dass er Angst gemacht hat, das stimmt. Also ich habe den Film wirklich, ich glaube, sobald meine Tante, die damals so meine, also Patentante, Tante, die da so mein Filmbuddy damals war und mich an sehr viele Filme rangeführt hat, ich glaube, sobald sie den auf DVHS hatte, ich habe sie wirklich da genervt irgendwann schon, können wir Jurassic Park gucken und ich weiß auch, mein bester Kumpel damals hatte den auf VHS und das war dann so quasi die Ergänzung zum Spielenachmittag, also man hat sich getroffen, klar, hat mit Dinos und so gespielt und irgendwann hieß es dann so, ach komm, da haben jetzt genug mit Dinos gespielt, meine Eltern holen mich eine halbe Stunde ab, wir können ja Jurassic Park zumindest anfangen und dann immer so eine halbe Stunde, 40 Minuten gesehen, ich habe glaube ich wirklich keinen Film so oft angefangen, aber auch wirklich dann so oft fertig geguckt wie Jurassic Park.
Und er ist sehr gut gealtert.
Das stimmt. Auch ähnlich wie Terminator 2, die Effekte und so weiter.
Ja, ziemlich gut.
Ja, also selbst die Fortsetzungen sind da schlechter gealtert. Abgesehen davon, dass sie auch schlechter sind. Aber ja. Springen wir ein Jahr weiter. Auch hier hat ein Film beide Länder dominiert. Und wir haben es eben schon gesagt, die Hochphase für Disney in den 90ern, 1994, Der König der Löwen, der erfolgreichste Film.
Der ist auch sehr schön. Ja, also tolle Musik. Also wie eigentlich wie alle Disney-Filme damals, auch ganz tolle Filmmusik. Ja, König der Löwen.
Weiß ich, war eine meiner ersten einprägsamen Kinoerfahrungen. Ich weiß, ich war auch schon vorher im Kino, aber da weiß ich, da hat mein Vater gesagt, da gehen wir mit all deinen Freunden an deinem Geburtstag rein.
Okay.
Und auch ein finde ich, natürlich, also Disney vergisst man immer, dass sie manchmal, also bei allem Kitsch, den Disney durchaus bieten kann, vergisst man, auf welche kinderfreundliche Art Disney einem auch dunkle Themen vermittelt, weil König der Löwen ist ja wirklich nicht ohne, ja, also wenn ich auch noch überlege, dass ich mit meinem Vater, der uns damals begleitet hat ins Kino, einen Film gucke, wo dem kleinen Simba vorgeführt wird, wie das ist, ohne seinen Vater dann aufzuwachsen, der durch seinen tragischen Tod stirbt, das ist nicht ohne, also das ist schon, aber es wird einem dann halt gezeigt, wie man dann halt weitermachen kann und dann ja trotzdem irgendwas erreichen kann, indem man durch ein scheinbar homosexuelles Couple dann aufgezogen wird. Vielleicht versteckt im Dschungel leben.
Ja, aber traurig ist diese Szene wirklich extrem. Ja, also wenn der Vater dann da stirbt, in diesen Hinterhalt gelockt quasi. Das war schon sehr ergreifend.
Ich glaube auch, das könnte mit der entscheidende Faktor sein, wieso König der Löwen so als der größte Disney-Film gehandelt wird, weil es halt diese Szene gibt und diesen Tod und dass man sich auch das wahrscheinlich als Kind dann auch noch besser einprägt in Filmen und auch einen das schockiert und
dass man Eltern sterben können oder
ja genau also. Und dass man das dann besser im Gedächtnis behält und das ist vielleicht auch deshalb mit einer der oder beziehungsweise oft als der größte beste Disney-Film gehandelt wird.
Ich würde an der Stelle mal kurz switchen, wenn wir jetzt ein Jahr weitergehen, nicht mit dem deutschen erfolgreichsten, der in Deutschland erfolgreichsten Film weitermachen, sondern mit dem in den USA erfolgreichsten Film, weil wir haben es eben schon angedeutet, Disney kriegt hier Mitte der 90er plötzlich monströse Konkurrenz aus dem Computer in Form von Pixar, denn 95 war der erfolgreichste Film in den USA Toy Story. Der Beginn einer langen, langen, langen Erfolgsgeschichte, denn Pixar hat dann spätestens ab den 2000er Jahren das Animationsfilmgenre erstmal dominiert, bis dann die anderen Player auch noch aufkamen in DreamWorks und so weiter. Auch hier an der Stelle Werbung in eigener Sache. Markus und ich haben schon mal einen Podcast aufgenommen, in dem wir über Animationsfilme geredet haben und das Ganze nach den einzelnen Studios aufgeteilt haben, also und die miteinander verglichen haben. Ja, Toy Story, muss ich zugeben, habe ich nie geguckt oder nie richtig geguckt.
Echt?
Markus weiß ich aber, ist ein Riesenfan davon.
Ja, wobei, also den ersten habe ich auch damals dann im Kino gesehen. Meine Erinnerungen an den Film sind auch auch nicht mehr so groß. Ich weiß nur noch auch damals so dieser Hype um den Film, auch von wegen, oh toll, ein Film ganz aus dem Computer und auch so in der Schule war das dann schon ein Hype und alle wollten den sehen. Aber ja, von den Nachfolgern bin ich auch ein großer Fan.
Ist auch ein Vierter angekündigt für
Stimmt, für nächstes Jahr.
Ja, echt? Ja, 2017 oder 2018, ja.
Oh, ja.
Cool. Ja, also ich habe das damals zur damaligen Zeit, noch 95, total verweigert, weil das ist doch kein richtiger Zeichentrickfilm. Der ist ja nicht gemalt gewesen. Und das fand ich total doof. Und deswegen habe ich den auch erst, keine Ahnung, 10 Jahre später gesehen oder so. Ja, aber er ist super. Also einfach diese Idee, dass das Spielzeug lebendig ist und wenn man aus dem Raum geht, macht es sich selbstständig und das ist eine total, total schöne Geschichte. Und ja, super. Auch alle anderen Filme aus der Toy Story-Reihe finde ich eigentlich ziemlich gut.
Die auch wirklich sehr klug, was ich so gelesen habe, fortgesetzt werden. Also im dritten Teil geht es ja wirklich darum auch, wenn ich es korrigiert mich, aber dass das so weiterentwickelt wird, dass ja die Hauptfigur irgendwann auch anfängt, das Spielzeug zurückzulassen und zu sagen, meine Kindheit ist jetzt auch irgendwann vorbei.
Ja, genau.
Wie wir bestätigen können, kommt sie mit Ende 20, Anfang 30 wieder. Aber aber für so 10, circa 10, 15 Jahre ist sie erstmal weg.
Ja,
aber ein anderer Film, den ich definitiv gesehen habe in dem Jahr, der erfolgreichste Film in Deutschland, da war ich nämlich auch im Kino und ich weiß, es hat Wochen gedauert, bis wir endlich in diesen Film gekommen sind, weil damals bei uns in der Stadt ein kleines Kino mit 3 Sälen und der Film war immer ausverkauft. Ein Schweinchen namens Babe. Die großen Schweinefilme in den 90ern, Rennschwein Rudi Rüssel noch aus Deutschland, nicht ganz so toll wie ein Schweinchen namens Babe. Muss ich zugeben, habe ich seit damals nicht geguckt. Es war aber meiner Meinung nach, also meiner Erinnerung nach, ein schöner Kinderfilm. Und hat einen Bauernhof und Tiere und diesen ganzen Mikrokosmos eigentlich ganz nett wiedergebracht. So ein Gefühl, was ich erst zuletzt wieder, so blöd der Vergleich gerade klingt, beim Langspielfilm-Debüt von Shaun das Schaf hatte. Wo man so einen Kinderfilm hatte auf dem Bauernhof, Mikrokosmos und dann eher aus dieser Landsicht dann halt diese ganzen Abenteuer erlebt.
Also ja. Meins war es nicht. ich habe es auch irgendwann mal gesehen. Ist auch ganz okay, aber es hat mich jetzt nicht so gekriegt. Leider.
Ja, also ich habe den halt dann auch als Kind im Kino gesehen und fand den auch klasse. Und also analog zu Toy Story, wo dann der Hype war, ganzer Film 3D animiert. Und da war es dann halt so eine kleine Sensation, Tiere, die, genau, also wie das Sprechen animiert wurde, also das sah ja dann auch sehr realistisch aus und deshalb sind, glaube ich, dann auch sehr viel ins Kino gegangen, aber ja, war auch ein sehr charmanter Kinderfilm.
Ja, möchte ich auch ehrlich gesagt wirklich mal, den möchte ich gern wirklich nochmal erleben, ob das irgendwie sich halbwegs hält oder ob man sagt, ja, okay, es war halt ein leicht naiver Kinderfilm. Gibt ja auch eine Fortsetzung, Babe in der Stadt oder sowas.
Stimmt. Ja.
Aber habe ich persönlich nie gesehen.
Nee, darf ich Mama zu dir sagen?
Ja, stimmt.
Ja, wir machen weiter mit dem Jahr 1996 und hier wieder ein Film, der in beiden Nationen ganz groß gehandelt wurde. Von einem unserer erfolgreichsten deutschen Regieexporte, Roland Emmerich und Independence Day. Ich mag ja, ich gebe ja zu, ich bin ja ein ganz großer Fan der 90er Jahre Blockbuster. Ich mag Jurassic Park, Terminator 2 und auch die etwas vielleicht qualitativ nicht ganz so hoch gehandelten Blockbuster, aber sehr unterhaltsamen Blockbuster wie Man in Black, wie die Mumie, Godzilla. Aber mit Independence Day hatte ich schon damals als 13-, 14-Jähriger meine Probleme, weil ich finde Independence Day, ja, die Effekte waren damals wegweisend. Auch hier die Mischung aus CGI und Roland Emmerich, der Sparfüchsle aus Baden-Württemberg, mit den Miniaturmodellen, ja, wenn das Weiße Haus eben in die Luft fliegt und so weiter. Aber bis auf diese durchaus eindrucksvollen Zerstörungsszenarien, wenn die Aliens die Erde angreifen, muss ich sagen, ich finde, mir ist Independence Day wirklich zu blöd. Wenn zum Schluss eben dann der volltrunkene Hartz-IV-Empfänger die Welt rettet und Präsident Whitmore, glaube ich, da seine große Rede hält. Und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie Probleme mit amerikanischem Patriotismus habe, aber der Film ist so on the nose dumm, dass es mich echt genervt hat. Und wie gesagt, ich möchte nicht behaupten, dass es keine guten Elemente in dem Film gibt. Will Smith ist super. Die anfänglichen Zerstörungsszenarien, das hat damals einen beeindruckt, weil wenn heute, egal ob es Marvel ist und ich mag Marvel oder andere Filme sind, wenn heute ganze Städte kaputt gehen, so what, also mich interessiert es nicht mehr wirklich, aber oder beeindruckt das nicht mehr, aber wenn damals die Raumschiffe aufgetaucht sind, New York komplett im Schatten lag und solche Sachen und dann der Strahl runterkam, und das war beeindruckend, aber das hilft nicht, wenn der Film sich nach hinten raus nicht hält. Habt ihr eine andere Meinung zu Independence Day?
Ich habe ihn gesehen, aber ja, er ist okay. Das, was mich am meisten an den Film erinnert, ist die Verpackung der VHS-Kassette, die meine Eltern hatten. Die war nämlich so 3D.
Stimmt.
Die konnte man so kippen und dann hat sie sich verändert. Das war das Faszinierendste. Wenn er heute im Fernsehen läuft, würde ich ihn, glaube ich, nicht gucken, weil so sehr hat er mich dann leider auch nicht überzeugt. Ja.
Was man auf keinen Fall gucken sollte, ist die Fortsetzung. Habe ich nur geguckt, weil ich im Flieger zu viel Zeit hatte und mir gedacht habe, naja, du guckst mal. Vielleicht ist es besser geworden, aber auf keinen Fall. Also, wer schon mich halbwegs nachvollziehen kann bei den Kritikpunkten, die ich am ersten Teil hatte, die maximiert der zweite Teil mal 100.
Nee, mit Independence Day war es bei mir auch so ähnlich wie mit Jurassic Park. Also erst dann verspätet gesehen, hinter auf VHS, dann mit 11 oder 12. Und also damals fand ich den klasse. Das war auch Will Smith war damals ja auch so auf dem Höhepunkt und total cool. Mhm. Im Fernsehen hat man Fresh Prince geguckt und Man in Black war ja auch dann kurze Zeit später. Und aber ich habe den Film letztes Jahr dann nochmal gesehen und ja, da hatte ich dann, musste ich auch sehen, oh, der Film ist ja zum einen schlecht gealtert und war auch nicht so klasse und ja.
Will Smith ist aber ein gutes Stichwort, denn wir gehen ein Jahr weiter ins Jahr 1997 und da war der erfolgreichste Film in Deutschland Man in Black. Und ich finde, in dem Zusammenhang muss man jetzt einfach auch kurz über Will Smith reden, weil das ist, für, ich glaube, auch für unsere Jugend einer der Darsteller, Schrägstrich Musiker, Schrägstrich Comedy, Entertainer, weiter besser gesagt, der das Jahrzehnt für uns, glaube ich, geprägt hat. Also der war ja auch ab einem gewissen Zeitpunkt omnipräsent. Der Prinz von Bel-Air ist, glaube ich, 6 oder 7 Staffeln lang hoch erfolgreich gelaufen, auch immer wieder in Reruns und Wiederholungen. Dann ging ab 95 eigentlich ging die Will Smith Sommer Blockbuster los. Bad Boys, Independence Day, Man in Black, Der Stadtwald Nummer 1. Gut, dann kam Wild Wild West, dann war es vorbei erstmal. Aber 4 Jahre lang auch die Sommer dominiert mit seinem Charme. Also der ist ja auch wirklich der perfekte Entertainer. Also wenn man ihn ja auch in Interviews und roten Teppichauftritten verfolgt. Man kann ja von ihm halten, was man will, wenn es darum geht, wie er seine Kinder ins Rampenlicht drückt und so weiter und so fort und was er vielleicht manchmal für Filmentscheidungen trifft bezüglich der Rollenauswahl. Aber der Mann geht seinem Job absolut mit Elan nach und erlaubt sich da auch echt eigentlich nur von sich aus gesprochen echt keine Schwächen. Also ich habe selten jemanden gesehen, der so motiviert in alles geht, was er eigentlich tut. Also... Mag von euch jemand Will Smith nicht oder ist jemandem vielleicht Will Smith egaler oder sind hier auch Will Smith-Fans in der Runde?
Ja doch, also damals war ich definitiv einer in meiner Jugend und auch Man in Black war damals auch richtig groß und ja, Science-Fiction-Komödien sind ja jetzt auch nicht so, findet man auch nicht so wie Sand im Meer, besonders im Kino und deshalb, das war damals schon ein großes Highlight. Und ja.
Also ich finde ihn auch ziemlich gut, aber ich habe erst später angefangen, ihn ziemlich gut zu finden. Also der Prinz von Bel-Air, ja, habe ich immer mal so geguckt, aber ich habe es jetzt nicht so gehypt wie andere zu dem Zeitpunkt. Und für mich ist er wirklich erst mit der nächsten Filmgeneration, sage ich mal, richtig gut geworden, als dann so Sachen kamen wie I'm Legend und
also Hancock 2000
und sowas. Ja, also viel später. Also erst damit eigentlich, obwohl da auch so ein paar Filme dabei waren. Hier mit Sieben Leben. Den fand ich zum Beispiel jetzt nicht so gut, aber da habe ich ihn richtig gefeiert. Also, ja. Ja, aber so Man in Black natürlich trotzdem war schon ziemlich cool.
Ja, auch die Kombination ist eigentlich ziemlich kongenial, die Paarung mit Tommy Lee Jones und Will Smith. Ja, also ich habe Man in Black auch geliebt, auch eine meiner ersten VHS-Kassetten, auch jetzt wieder auf DVD oder digital gekauft. Witzigerweise ist mir bei den Fortsetzungen aufgefallen, ja, ich mag dieses Universum, aber ich weiß nicht, ob, wenn Man in Black heute rauskommen würde, ob ich es jetzt als End-20er, Anfang-30er immer noch so, ob ich es nicht so überdreht finden würde. Weil das ist mir auch beim dritten Teil teilweise aufgefallen. Ich hätte super viel Spaß mit dem Film. Er ist dann auch vor allem wieder ein Hoch nach dem schwierigen zweiten Teil, der sich da nicht ganz in der Kontrolle immer hatte. Aber ich weiß nicht, ob es mir manchmal zu überdreht wäre. Aber dadurch, dass ich ihn halt als 13-, 14-Jährigen absolut geliebt habe und einfach Science-Fiction, Comedy, Will Smith, also das ganze Grundpaket, das war schon toll. Und natürlich bei Man in Black immer wieder, und das ist auch definitiv, wo der zweite Teil sogar das Gute am zweiten Teil, der Soundtrack. Ja. Am dritten Teil hat Man in Black Man in Black hat Will Smith ja leider nicht mehr das Titellied gemacht, aber
Black Suits Coming.
Black Suits Coming fand ich besser als das erste Lied.
Ja.
Obwohl Man in Black auch ein super Song von Will Smith ist, aber Black Suits Coming finde ich noch besser.
Ja, stimmt.
Das hat er auch generell gerne gemacht, also auch bei Wild Wild West.
Auch ein Mega-Song.
Also ist ja auch ein Talent von ihm, kann man ja jetzt so ja, der, auch mal sagen.
Der Entertainer-Rapper. immer, das war quasi, das habe ich mal einen netten Bericht gelesen, Will Smith ist quasi der Rapper für die gut erzogenen Weißen. weil er benutzt ja bewusst keine Schimpfworte. Es ist im Endeffekt leichter Party-Spaß-Rap. Durchaus technisch gut, aber klar, es ist kein Gangster- oder Street-Rap. Und
Miami war kein Soundtrack von irgendeinem Film.
Nein,
oder?
Miami war ein normales Single von ihm. Ja. Und ja, also ich muss zugeben, ich habe auch alle Alben wirklich von Big Willie-Style bis zu seinem letzten richtigen Album, bei dem ich gerade den Titel vergessen habe. Da ist aber Switch drauf. naja.
Aber schade, dass er sich jetzt so ein bisschen, ja, also die Rollen, die er aktuell so angenommen hat, was war nochmal letzten Sommer, die Suicide Squad.
Ui, ja. Aber er war das Beste an Suicide Squad. Er war gut. Ja, also Will Smith ist derzeit schwierig. Er versucht einerseits sowas wie Suicide Squad, so seine Actionrollen der 90er zurückzuholen, weil das hast du bei Suicide Squad gemerkt. Er war der harte, charmante Typ, ja, der auch mal einen Spruch gerissen hat. Aber dann versucht er jetzt auch auf Teufel komm raus wieder Oscars zu gewinnen. Vor kurzem gab es doch auch dieses eine Drama im Kino, was sogar relativ prominent besetzt war, mit ihm, Edward Norton, Helen Mirren, bei dem ich gerade richtig den Titel vergessen habe, ziemlich gefloppt ist und auch bei den Kritikern ziemlich daneben gegangen ist. Also gerade die letzten Jahre, auch hier diesen Ausflug in das Universum von M. Night Shyamalan mit After Earth, ist ja schon... Ach,
Verborgene Schönheit.
Genau.
Das sagt mir überhaupt nichts.
Ich weiß auch nicht, wie groß der Kinostart in Deutschland war. Also auch After Earth und sowas, das sind alles Filme. Das ist halt, wann ist eigentlich der letzte richtig gute Will Smith-Film da gewesen? Also es ist schon...
Ja, das waren so Sachen wie I Am Legend, Hancock, Hitch war auch sehr gut.
Ja, aber es sind auch schon wieder 10 Jahre
her. Ja, natürlich. Das ist
schon krass.
Ja.
Aber... ja, das Streben nach Glück fand ich jetzt auch nicht so gut.
Aber das Gute ist ja, man hat so viel Material von Will Smith aus den 90ern, dass man sich immer wieder an die guten Zeiten mit ihm zurücksehen kann und immer wieder die Hoffnung hat, dass was...
After Earth, hat den einer gesehen?
Nee, wollte ich nicht.
Ich will auch nicht immer seinen Sohn sehen. Sagen. Also,
ist er so ein bisschen der amerikanische Til Schweiger, dass er seine Kinder immer vor die Kamera zerrt.
Genau.
Kommen wir von einem Phänomen der 90er Jahre in Form von Will Smith zu einem filmischen Phänomen der 90er Jahre und auch Langzeit der erfolgreichste Film aller Zeiten, bis sich James Cameron mal wieder selber geschlagen hat. Titanic. 97 in den USA der erfolgreichste Film und dann 98, wie gesagt, späterer Kinostart in Deutschland, auch da der erfolgreichste Film. Habe ich auch im Kino gesehen. Das war wirklich ein Phänomen damals. Also es gab den monströsen Hype um den Film, bei dem ja viele schon dachten, also viele Produzenten dachten, das wird nichts, viel zu teuer, wen interessiert das? Und dann plötzlich waren alle im Titanic-Fieber. Ja. Es gab Dokumentationen, Reportagen. Leonardo DiCaprio wurde zu dem Star schlechthin, der sich dann einer gewissen Karrierevariante dann doch verweigert hat, da können wir aber gleich noch zusprechen, zu kommen. Und der Film selber auch so, also wenn man den Film ohne Hype guckt, es ist immer noch ein sehr, 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 sehr gut gemachtes Melodram, aber es ist definitiv auch ein Melodram, das gewisse Kitschschrauben angezogen hat und das auf vollem Anschlag. aber es ist ein Film, der trotz seiner Laufzeit, er ist unterhaltsam und er schafft es wirklich in den Untergangsszenen auch das Drama hochzuspielen. Aber es ist wie gesagt auch ein Melodram, das erstmal eine Liebesgeschichte fast über 90 Minuten erzählt, die natürlich von allen möglichen klischeehaften Wendungen, Frau will von ihrem blöden Ehemann weg und verliebt sich in verliebt sich in charmanten Straßenjungen und so weiter. Aber ein Phänomen, ich war damals im Kino, ich war überrascht, also wir waren schon im Kino mit meinen Eltern, als der Film schon ein ziemlicher Erfolg war, der lief ja monatelang, und ich war so überrascht, weil Frauen mit Taschentuchboxen schon in den Film reingegangen sind und neben mir, also ich hatte auch wirklich dann eine dieser Damen, die wirklich mit der, nicht mit der Popcorn-Tüte, sondern mit der Taschentuchbox auf den Schenkeln gesessen hat und also quasi auf Knopfdruck, scheinbar kannte sie den Film schon, die Taschentücher sich rausgezogen hat, weil jetzt ging es halt um Oh Jack und nein, du kannst doch nicht.
Ich war schon zum achten Mal in dem Film.
Also ein Phänomen seinesgleichen. Habt ihr den im Kino gesehen?
Nee, ich habe ihn
auch nicht. Ab wann war der? Also ab wann durfte man den sehen?
Der war ab 12 und 98 kam er in Deutschland in die Kinos.
Nee, da war ich 9. Und
dann hast du ihn wann gesehen?
Mit meinen Eltern im Kino.
Da durftest du aber noch nicht rein.
Ich muss nachrechnen. Ja, ein Jahr hat gefehlt. Ja. Aber ich war ja mit meinen Eltern drin.
Ach ja.
Obwohl damals noch keine Parental Guidance gab. Entschuldigung.
Ich habe den tatsächlich auch nicht im Kino gesehen. Mir fällt auch gerade, glaube ich, aus, ich habe relativ viele Filme überhaupt nicht im Kino gesehen. Ich war da wohl noch nicht so der Kinogänger. Also Disney-Filme zum Beispiel immer auf VHS, aber gut. Das.
Ja, man sollte aber auch dazu sagen, dadurch, dass wir Ende der 80er geboren sind, alle, Mitte, Ende der 80er, haben wir natürlich für viele Filme, die haben wir dann wahrscheinlich eher auf VHS in den 90ern geguckt.
Nee, aber Titanic auch erst viel später gesehen, auch den Hype, ja, mitbekommen, aber natürlich war man selbst nicht so betroffen davon.
Aber dann, das ist jetzt auch dich aber die interessante Frage, wenn du quasi den Hype nicht so direkt betroffen warst, weil du ihn auch nicht im Kino dann gesehen hast, wie hast du denn dann den Film empfunden, als du ihn gesehen hast, nachdem der Hype wahrscheinlich schon ein bisschen abgeklungen war?
Toller Film, sehr gewaltig. Ja, schöne Liebesgeschichte, aber ich war auch damals nicht so der Liebesgeschichten-Fan. Was ich nicht ganz verstanden habe, war wirklich dieser Hype um Leonardo DiCaprio, dass die ihn alle so toll fanden und so süß und so ein toller Typ. Also das habe ich gar nicht verstanden, weil das war so ein Bubi und ja, er hat es gut gespielt, gar keine Frage, aber er ist ja da wirklich so zum halben Sexsymbol geworden. Fand auch ich jetzt nicht so. Und ich fand immer, Kate Winslet war das ja, ne? Total, war total oder relativ alt neben ihm gewirkt.
Stimmt. Witzig, meine Mutter hat genau die gleiche Beobachtung gemacht, weil die war ja damals, als wir den Film geguckt haben, auch schon über 40 logischerweise, ja klar, über 40. Und sie hat auch gemeint, auch dann aus einer, ich sag jetzt mal, reiferen Frau der Sicht, die auch gemeint hat, Kate Winslet ist ja echt eine hübsche Frau, aber dieser Junge, der ist viel zu jung für die, das passt nicht.
Ja, aber er hat auf jeden Fall sehr tough gespielt, also er hat nicht so bubihaft gespielt, wie er aussah, das muss man vielleicht noch dazu sagen, auf jeden Fall. Aber gucke ich immer wieder gerne, also ja, und ich weiß nicht, vielleicht der Hype vielleicht auch, ich meine, wahre Begebenheit hat es bestimmt ein bisschen gepusht, würde ich sagen.
Ja, da waren, glaube ich, auch viele Elemente, auch der Song ist durch die Decke gegangen von Celine Dion.
Ich glaube, über ein Jahr auf Platz 1 in den deutschen Singlecharts, My Heart Will Go On.
Ja, genau das. Und dann auch wirklich ja halt von der, eigentlich der erste große Monumentalfilm seit Jahren und dann auch mit der neuen Technik, die man hatte, dass es sehr realistisch alles aussah und also da haben so viele Sachen zusammengespielt, dass das wirklich dieser große Erfolg geworden ist.
Und auch, das muss man ja James Cameron lassen, er ist ja ein sehr, auch sehr starker visueller Regisseur, wenn er sich für gewisse Thematiken interessiert und er ist ja ein Riesenfan der Ozean und auch vor allem der Unterwasserwelt. Stimmt. Das merkt man in dem Film an, also ich glaube die erste halbe Stunde plus der Rest ist ja wirklich auch quasi das Dokumentarische, also das fiktive Nachstellen einer dokumentarischen Situation, das eben versucht wird, ans Wrack der Titanic zu kommen, mit diesen Techniken, die James Cameron ja dann auch ein paar Jahre später in einer Dokumentation über die Tiefseewelt dann, ich habe leider den Titel vergessen, dann benutzt hat.
Das hat mich tatsächlich verwirrt, als ich den zum ersten Mal gesehen habe.
Dass es diese Rahmengeschichte gab.
Beginnt und dann rückwirkend die Story erzählt oder ihre Geschichte erzählt wird. Und ich habe dann alles da drauf gewartet, wie es jetzt dann da mal langsam losgeht. Und vielleicht habe ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es war, aber es hat mich erstmal verwirrt, tatsächlich. Aber eigentlich ja eine schöne Geschichte, also eine schöne Vorerzählung.
Ja, ich würde
darauf einzugehen. Und auch dann am Ende, wenn sie diese Kette wieder in den Ozean wirft als alte Omi und ja.
Das macht das auch nochmal viel authentischer, wenn man und führt einem nochmal vor Augen, das ist, also an sich ist das wirklich passiert, also dass das Schiff untergegangen ist und so viele Menschen gestorben sind und Ich fand den Film dann hinterher auch gut, als ich den auf VHS gesehen habe. Nur, also, der Film ist wirklich sehr mächtig, einmal von der Länge und auch von der Emotionalität. Und das ist kein Film, den ich mir jetzt alle paar Monate mal wieder angucken würde. Aber ja, an sich ein sehr guter Film.
Aber immer frage ich frag mich immer heute noch, naja, also es gibt ja auch mittlerweile diese Bilder, diese Verarschungsbilder, wo dann gezeigt wird, naja, wenn sie ein bisschen Platz gemacht hätte auf der Tür, oder was war
Ja,
das,
stimmt.
hätte er auch noch mit drauf gepasst und hätte überlebt.
Er hätte keinen Bock mehr auf ihr
Ich denke mir, jedes Mal
Geheul.
denke ich mir eigentlich wieder so, ach komm, jetzt klettert doch mit drauf. Und dann schafft ihr es beide.
Das stimmt, ja.
Das ist dann, naja, aus heutiger Sicht sehr lustig.
Aber egal, wie man jetzt den Altersunterschied oder den optischen Unterschied zwischen Kate Winslet und Leonardo DiCaprio wahrgenommen hat, eins der Leinwandpaare dann natürlich in den 90ern und aber ähnlich wie eben auch, wie wir schon anfangs erwähnt haben, Keanu Reeves und Sandra Bullock, erst Jahre später wieder zusammen auf der Leinwand zu sehen, in einem meiner auch persönlichen Lieblingsfilme, meines Lieblingsregisseurs, Sam Mendes, Zeiten des Aufruhrs. Also 2009 plus minus ein paar Jahre, da erst wieder auf der Leinwand zusammen zu sehen, in einem echt dunklen Drama, Familiendrama, über eine Familie und das Aufbegehren auch weiblicher Zukunftsvorstellungen und so weiter in den 50er Jahren. Also ein absoluter Tipp. Aber wer denkt, da kommt die Romantik wieder zum Tragen wie bei Titanic? Nein. Also dieser Film ist wirklich, geht in sehr dunkle Bereiche eines Ehelebens, aber absolut empfehlenswert.
Dann gucken wir den noch
Gerne. Und was Titanic neben dem Soundtrack? Soundtracks waren sowieso eine große Sache in den 90ern. Wir haben
mal.
jetzt schon von Man in Black geredet, Titanic. Fallen euch noch weitere Beispiele ein? Ich überlege gerade.
Alle Disney-Filme
auch
waren
wieder
irgendwie
war
ziemlich hoch gelobt, glaube ich.
Godzilla, Come With Me, Puff Daddy und Jimmy Page. Fand ich ultra geil damals.
Noch Puff Daddies.
Auf das Video habe ich immer so gewartet. Ich meine, ich werde später nochmal über Godzilla reden, aber ich fand das so super, wenn Godzilla und Puff Daddy da zusammen einen Soundtrack gemacht haben. Also ein Video zum Soundtrack zu sehen haben.
A Pretty Woman hatte natürlich den Titelsong.
Wobei, korrigiert mich hier, aber meine musikhistorischen Kenntnisse sagen mir, dass es Pretty Woman nicht
Schon
für
vorher
den
gab.
Song, für
Ach
den Film
so,
Pretty Woman
nein.
geschrieben wurde.
Ja,
Nein, nein,
stimmt, stimmt. Aber na gut, aber der Song wird dann durch den
nein.
Film dann nochmal
Und was Titanic natürlich auch bezüglich Nachahmer geschafft hat, gut, der Film kam dann erst 2001, aber man kann manche Geheimrezepte dann doch nicht nachkochen. Pearl Harbor hat ja ein sehr ähnliches Konstrukt versucht. Über
Stimmt.
2,5 Stunden, wir lassen die Liebesgeschichte im Raum stehen und die historische Begebenheit ist quasi nur Rahmenhandlung und wird erst eigentlich nur im letzten Drittel aufgegriffen. Plus Soundtrack von Faith Hill damals gesungen, There You'll Be hieß das Lied, glaube
Stimmt.
ich. Auch wirklich
Stimmt,
fast eins zu eins die gleiche Stimmung in dem
ja.
Lied vermittelt. Schwer, schwülstiger, dramatischer Song.
Schmulzig.
Hat nicht so ganz funktioniert.
Ja, es war schlimmer als Titanic, deutlich.
Naja, war ja
Pearl
auch ein
Harbor ist
bisschen.
schwierig.
Ja.
War ja auch mit der Love Story ein bisschen grenzwertig, oder?
Dieser
Oh, der ist ja
Dreieck.
tot, dann nehme ich den anderen.
Ja, so ist es halt.
Also,
Ich habe auch
also.
über Walking Dead das doch auch so.
Das ist jetzt eine andere Geschichte. Naja, das.
Ja.
Also.
Also, es ist ein bisschen grenzwertiger, ein Krieg so, also dann wirklich die Liebesgeschichte so zu fokussieren und es dann so schwülstig zu machen und Krieg einfach nur so als Nebengeplätscher
Nebenbei.
zu haben, als jetzt so ein Unglück wie bei der Titanic.
Aber gut, Michael Bay und politische Ambitionen ist
Ja,
ja nochmal ein anderes
das
Thema
stimmt.
für diesen Podcast. Apropos Kriegsfilm. Im Jahr 1998 war der erfolgreichste Film, weil Titanic, wie gesagt, schon ein Jahr vorher gestartet ist, Der Soldat James Ryan. Das Meisterwerk, würde ich behaupten, von Steven Spielberg, der viele Meisterwerke in den 90er Jahren geschaffen hat, neben Jurassic Park, Schindlers Liste, eben auch Soldat James Ryan. Eine sehr intensive Kriegsfilmerfahrung, die eben auch gerade die Stürmung des Strandes in der Normandie nachgestellt hat. Und ich finde dann dadurch auch durch diese Härte, diese realistische Härte, auch, glaube ich, viele folgende Kriegsfilme geprägt hat. konnte ich damals natürlich nicht im Kino gucken. Ich weiß, mein Vater war damals dann, glaube ich, allein drin, weil der Film ja auch so einen gewissen Hype hatte. Erst ein paar Jahre später dann auf VHS auch gesehen.
Ja, da muss ich auch gestehen, ich kenne nur diese Eingangsszene.
Ach was, noch nie so der James Ryan gesehen? Echt?
Nee, ich habe den
Film nicht komplett. Oh, da hast du echt was verpasst. Und das Interessante ist, wenn man das aus heutiger Sicht guckt, wie viele Nebendarsteller man so erkennt, die heute auch teilweise große Stars sind, inklusive Vin Diesel.
Ja, genau.
Der Soldat James Ryan okay. mitspielt. Ja.
Für die Familie.
Ja. Hast du so etwas? Weil ich muss, glaube ich, nicht fragen. Du bist ja
auch ich habe ihn auch natürlich erst viel später, ich meine, ab 16 war der?
Ja, 16.
Also ich habe dann vorher immer nur mitbekommen, dass diese Anfangsszene wohl sehr, sehr krass gewesen sein muss und manche Leute auch aus dem Kino gegangen sind. Inwiefern das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber das war so das, was ich da mitbekommen habe. Und dann habe ich den auch erst viel später gesehen. Ja, super. Aber da muss man auch mal dann sagen, Tom Hanks ist halt auch ein ganz großer.
Mhm. Auch ein großes Jahrzehnt von ihm.
Das stimmt. Genau, also da sind ja noch einige Filme entstanden. Ja, also ist schon ein sehr guter Film.
Vor allem, was ich an Soldat James Ryan sehr zu schätzen weiß, ja, manche, es gibt ja durchaus dann doch ein, zwei Kritiker zu dem Film, die dann sagen, okay, der Film ist ja auch teilweise sehr emotionalisiert, das Drama der amerikanischen Soldaten, die sich da aufopfern. Aber andererseits muss ich sagen, naja, es ist im Endeffekt eine sehr menschliche Story, denn sie opfern sich ja nicht für ihr Land auf, was man ja gern mal so patriotischen Kriegsfilm vorwirft, sondern sie opfern sich für einen ihrer Soldaten Kollege. Auf, oder Kollegen, ja, Kameraden auf. Und was ich finde, was der Film äußerst klug macht, ist, dass er den deutschen Soldaten schlichtweg kein echtes Gesicht verleiht. Mhm. Also es sind halt die Feinde, die bekämpft werden müssen. Aber dadurch, dass sich Spielberg quasi verweigert, irgendwelche politischen oder irgendwelche Stellungnahmen zu beziehen, finde ich, fokussiert sich der Film dadurch ganz stark auf die eigentliche Gruppe an Hauptfiguren, die wir haben. Und das macht den Film halt, wie gesagt, noch packender einfach.
Und er erzählt es ja auch aus dieser rückblickenden Perspektive.
Richtig, ne? Auch eine Rahmenhandlung, die nicht ganz so lang gezogen ist wie bei Titanic. Nee,
aber ganz kurz.
Es gibt auch einen Anfangs- und
das
eine
Endsequenz. Das ist ja auf diesem Friedhof, ne?
Genau.
Ja, genau.
Eindrucksvolle Szenen auch, wie viele Kreuze da stehen.
Ja,
ja. Okay. Und 99, ein Film, der wieder alles dominiert hat und jedes Land dominiert hat. Der Neustart und dann die Prequels. Der Star Wars-Reihe Star Wars Episode 1, Die dunkle Bedrohung. Einer von zwei Star Wars-Filmen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und ich damals, aber das ist jetzt wirklich mit einem ganz aus einer ganz naiven Sicht, damals ganz unterhaltsam fand. Ich habe den Hass, der da teilweise wohl gegen diese Filme kam, nicht so ganz nachvollziehen können. Aber dadurch, dass ich auch nur Episode 4 gesehen habe und den langweilig fand, also den original ersten Star Wars-Film, könnt ihr vielleicht mehr zu dem Film sagen?
Ja, ich habe den, da weiß ich ganz genau, den habe ich tatsächlich im Kino gesehen. Wurde ich mitgenommen von einer Nachbarin von uns. Und ja, bei uns gab es da im Kino noch eine ganz großartige Lasershow vorher. Und ja, also da hat es wirklich bei mir dann auch mit Star Wars angefangen. Ich habe den wirklich zuerst gesehen. Die anderen Star Wars Filme, die alten Star Wars Filme, die habe ich, gut, ich war da dann 11. Da guckt, also da setzt man sich nicht hin und sagt, oh Mama, ich gucke jetzt mal Star Wars, ja. Dadurch wurde ich erst so da herangeführt und finde ich echt super. Auch wenn ich ganz lange gebraucht habe, um herauszufinden, dass Liam Neeson damit spielt. Also das war so, ach, guck mal. Also viel später erst. Aber gut, da hat man sich auch nicht so beschäftigt, wer spielt da mit und ne, mit 11 guckt man halt einen Film und findet ihn dann gut oder nicht. Ja.
Ich hatte tatsächlich schon die ersten drei Star Wars Filme davor gesehen. Und weil neben Jurassic Park war halt in der Schule damals Star Wars auch so ein großes Thema und auch Star Wars Spielzeug und so. Und Episode 1 war dann auch ein Riesenhype, auch Spielzeugtechnisch, da habe ich dann Star Wars Lego natürlich ganz viel geholt und
Action. Gab es das damals auch zum, ich meine, das genau. Ist ja verwunderlich bei Merchandise Star Wars, aber es gab auch richtiges Lego
dann? Genau, das ist, Star Wars Lego hat in dem Jahr dann auch angefangen, wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer täusche, nämlich mit Episode 1, genau, dann gab es nämlich einmal Lego für die neuen Filme und auch ein paar Sachen von den für die alten. Genau, einmal, also das Spielzeug und den Film fand ich großartig damals und mit, wie alt war ich da, da muss ich dann so um die 10 Jahre gewesen sein, da hat mich Jar Jar Binks auch nicht gestört, im Nachhinein dann schon etwas, aber nee, das war auch ein ganz, ja, ganz großer Hype damals und auch für mich.
Gut, dann schließen wir den ersten Teil unseres Main Topics ab und kommen zum zweiten Teil. Wir kommen zu den nach Oscar-Standpunkten besten Filmen der 90er Jahre. Da wir in der letzten Folge gemerkt haben, dass wir doch eher die Unterhaltungsfilme gesehen haben, die erfolgreichen, und manchmal weniger die anerkannten Filme, die aus den Kritikerkreisen, machen wir es an dieser Stelle so: Ich fange an, die Filme in den jeweiligen Jahren, die besten Filme, also es geht immer um den besten Film des jeweiligen Jahres nach Oscar-Standpunkt, vorzulesen. Und wenn jemand was zu dem Film sagen möchte, kann er gerne einfach reinrufen. Ansonsten werde ich die Liste einfach weiter vorlesen. wobei ich glaube, dass es jetzt in den 90er Jahren ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr dazu erzählen können, als es vielleicht noch in den 80er Jahren der Fall war.
Ich glaube, die Oscar-Jury ist da auch, also die wird dann ja auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt etwas mainstreamiger, so leicht zumindest.
Ja, wobei ich sagen würde, in den 90er Jahren beim schnellen Blick auf die Liste war es noch eine relativ klassische Auswahl. Wir kommen wieder ins Jahr 1990 und da war es Miss Daisy und ihr Chauffeur. Da kann ich was zu sagen, weil ich habe diesen Film gesehen. Und wer den Film nicht kennt, es geht hier eben um Miss Daisy, die von ihrem schwarzen Chauffeur rumgefahren wird, gespielt von Morgan Freeman, und sich daraus eben so eine, ja, wunderbare enge Freundschaft entwickelt, obwohl die weiße, etwas hochnäsige Lady am Anfang natürlich ein bisschen widerspenstig da reagiert, eben sich mit diesem schwarzen Chauffeur dann abzugeben. Das, was der Film eben, wie ich glaube ich schon die Kurzbeschreibung jetzt gehalten habe, der Film ist gut, keine Frage, die Darsteller sind sehr gut, die Hauptdarsteller, aber der Film ist eben genau das, was man kriegt, was man erwartet, wenn man sich die Inhaltsbeschreibung schon durchliest. Zwei können sich am Anfang nicht so leiden, sie erzählen was von sich und kommen sich dadurch immer näher und werden irgendwann Riesenfreunde. Punkt. Ja, das ist der Film, das ist gut gespielt, das ist hübsch inszeniert, aber es ist nicht mehr. Hat von euch jemand Miss Daisy und ihr Chauffeur gesehen?
Ja, ich habe den vor einigen Jahren gesehen und bei mir war es bisschen anders. Also ich hatte mir was anderes unter dem Film vorgestellt, als es im Endeffekt war.
Nämlich ein Erotikstreit.
Richtig, nein. ich hatte wirklich gedacht, dass Miss Daisy dann wahrscheinlich die krasseste Rassistin ist und durch den Chauffeur dann bekehrt wird. Aber so ist es ja im Endeffekt gar nicht, sondern sie sträubt sich generell ja dagegen, einen Chauffeur zu bekommen. Und das ist auch dann der große Punkt. Und dann geht es ja auch, also auch auf der einen Seite hat man dann schon diese Aspekte mit Rassismus und aber auch Miss Daisy ist ja, glaube ich, Jüdin, die dann teilweise auch dann damit Probleme zu kämpfen hat. Ich glaube, also die Rassismus-Aspekte sind anders ausgegangen, als ich vermutet hatte, sagen wir mal so.
Aber fandst du den Film richtig gut? Ist es für dich der beste Film? Also ist es ein Oscar-Kandidat? Für mich war es, ja, okay.
Ja, beziehungsweise 91.
Ja.
Na gut, gegen Pretty Woman wird er, glaube ich, gewinnen.
Kevin allein zu
Hause. Ja. Ja, schwierig. Also es ist wirklich kein Film, der so präsent in Erinnerung bleibt.
Gehen wir ins Jahr 1991, Der mit dem Wolf tanzt. Gut, haben wir eben schon bei den erfolgreichsten Filmen drüber geredet. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. 1992, heute der Thriller-Klassiker schlechthin, den ich mit aller Scham sagen muss, nie richtig gesehen habe. Ich habe nur alle Fortsetzungen, alles andere, was damit zu tun hat, gesehen, aber nie das Original, Das Schweigen der Lämmer.
Ja, ziemlich eklig. Vor allem für die damalige Zeit. Ich habe den auch gesehen. gut, ich weiß gar nicht, wann ich den gesehen habe, dann so Anfang der 2000er vielleicht. Und ja, es ist ziemlich krass einfach, ne? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen der erste Film, der einen da so ein bisschen an dieses Thema Kannibalismus heranführt. Mhm. Und ja, also das ist ja ziemlich eklig. Ich glaube, er legt sich an irgendeiner, ich weiß gar nicht, ob es der erste Teil ist, das Gesicht von einem anderen auf sein eigenes Gesicht. Das fand ich ziemlich, aber ich weiß jetzt nicht, ist es der erste Teil? Ich weiß gar nicht, ich
glaube nicht. Also Hannibal ist es auch nicht und nee. Roter Drache auch nicht.
Okay. Ich glaube, es ist der. Und, aber es steht ja auch dieses Verhältnis von dieser Ermittlerin zu Hannibal Lecter so ein bisschen da auch sehr im Fokus. Und ja, es ist ein bisschen eklig, aber auch trotzdem unterhaltsam.
Ja, das ganze Universum sozusagen, das Schweigen der Lämmer-Universum, finde ich ziemlich interessant. Und auch außer die Serie.
Nicht die Serie, sondern den Film.
Ach so, ja, okay. Ja, aber die
Hannibal Serie ist ein furchtbarer Film.
Ja, stimmt, der hatte deutliche Schwächen.
Also ich habe dann auch, was danach kam, eigentlich nicht mehr so verfolgt. Okay.
Oh, schade, Roter Drache ist ein wirklich starker Thriller.
Echt? Das stimmt,
ja.
Okay.
Ja. Und die Serie finde ich schwierig, wobei ich zugeben muss, ich bin jetzt immer noch in der ersten Staffel, aber auch schon die Wandlung, die erste Staffel vollzieht, finde ich schon teilweise schwierig. Aber du hast, glaube ich, alle drei Staffeln gesehen.
Also am Ende habe ich auch dann nicht mehr weitergeschaut, auch als feststand, dass die Serie endet und abgesetzt wurde. Und da wurde es teilweise schon ein bisschen zu surreal, was ja in den Filmen noch eigentlich gar nicht der Fall ist. Mhm. Und ja, aber auch das Schweigen der Lämmer, auch also diese Figur des Hannibal Lecter, einmal unglaublich klasse gespielt von Anthony Hopkins und halt auch eine ungewöhnliche Situation für das damalige Kino, dass man wirklich so einen kannibalistischen Serienkiller in den Mittelpunkt stellt und eigentlich als ja, so der richtige Antagonist des Films ist er dann ja gar nicht, weil ein anderer Serienkiller gesucht wird, sondern er ist ja dann eigentlich ein Helfer der Protagonistin und ja, also das ist eine ja, sehr interessante Konstellation und doch.
Was ich interessant finde, ist, dass man, was bei Schweigen für Lämmer immer vergisst, dass das nicht der erste Film über Hannibal Lecter war. Es gab Ende der 80er von Michael Mann, kennt man durch Heat, Miami Vice etc., schon mal einen Film über Hannibal Lecter gemacht hat, mit Brian Cox als Hannibal Lecter, Manhunt oder auch Roter Drache genannt. Der wohl auch ein sehr interessanter Film sei aus heutiger Sicht, weil er natürlich auch sehr stark in den 80er Jahren schwelgt. Wer Michael Mann kennt, weiß, dass er die Stilistiken eines jeweiligen Jahrzehnts sehr aufs Äußerste ausreizen kann, also sehr viel Neonbeleuchtung und so weiter. Aber leider auch ein Film, der noch wartet, von mir geguckt zu werden, aber auf DVD vorhanden ist.
Wie so vieles.
Gehen wir ein Jahr weiter. Ein Film, bei dem ich verstehen kann, warum viele ihn so gut finden, aber der bei mir nicht so ganz angekommen ist, trotz aller Zutaten, die ich mag. 1993, Erbarmungslos, der Spätwestern für viele von und mit Clint Eastwood. Ja, ich mag Clint Eastwood, ja, ich mag Western, aber und ich mag Western mit Clint Eastwood, aber wie Pale Rider und solche Sachen. Aber Erbarmungslos hat mich nicht so ergriffen. Ich habe zwar verstanden, dass hier der Abgesang auf Genre passieren soll und dann sind ja wirklich Jahre später erstmal nicht so viele Western erschienen, jahrelang, aber mich hat der Film nie so ergriffen, weil der für mich nie ganz die emotionale Brücke gebaut hat, die ich gebraucht hätte, um zu sagen, oh, die Cowboys und damit auch das Western-Genre sind jetzt tot oder am Altern.
Ja, also das ist einer der Filme, die habe ich noch vor dem Filmstudium gesehen.
Echt? Ich habe den im Filmstudium gucken dürfen.
Nee, ich hab ihn vorher gesehen und konnte nicht wirklich viel mit dem Film anfangen. Und das ist einer der Filme, die dann, als sie in dem Western-Seminar erklärt wurden, dass ich die im Nachhinein dann besser fand, weil ich dann erstmal verstanden habe, dass der Film ja auch diese Anspielung auf die alten Western und dass der, ja, halt, dass es so ein Abgesang auf den alten Western ist und ja, die die im Nachhinein mit bisschen Hintergrundwissen besser werden.
An dieser Stelle ein kurzer Geheimtipp, wer mal eine Exkursion zur Universität Mainz machen will. Westernseminar beim Herr Dr. Kiefer, absolut eine Empfehlung wert. Auch ich war dem Genre so ein bisschen wie du, Stefanie, Müll, Cowboy-Filme früher immer, ja. Aber seit ich dieses Seminar hatte, absolut mehr Nachvollziehbarkeit für den Western geschaffen und was dieses Genre macht und aussagen kann, gerade was auch amerikanische Kultur angeht, die ja im Endeffekt uns alle angeht. Also kann man auch sich, wenn man nicht Zeit oder die Möglichkeit hat, zur Uni Mainz zu kommen, es gibt das nette kleine gelbe Reklambüchlein zum Western-Genre und da ist die ganze Einleitung unter anderem auch von Herrn Dr. Kiefer geschrieben worden. Da kann man, glaube ich, nochmal sehr viel Interesse wecken für den Western. Trotzdem, ich war in dem Seminar ja mit dir drin. Erbarmungslos hat es für mich immer noch nicht gerettet, auch wenn ich den Film besser nachvollziehen konnte. Dann. Du hast Erbarmungslos wahrscheinlich nie gesehen.
Anscheinend braucht man ja auch ein Studium dafür.
1994, wir haben schon von Steven Spielberg eben viel geredet, Schindlers Liste. Ein Film, bei dem ich mich bis heute nicht richtig erinnern kann, ob ich den Film jemals komplett richtig gesehen habe. Ist ja auch ein Mammutwerk.
Dann hast du ihn wahrscheinlich nicht gesehen.
Ich glaube nicht.
Ich habe ihn auch nicht komplett gesehen.
Ich wollte ihn mal gucken, weil klar, Spielberg, das war für mich schon in den 90er Jahren als Kiddie ein Name, weil Jurassic Park, weil Soldat James Ryan und so weiter. Aber ich weiß nicht, Schindlers Liste ist an mir offen gestanden irgendwie so ein bisschen bisher vorbeigegangen.
Wir haben den damals in der Schule gesehen. mit vielleicht 14... 14 oder 15. Und ja, ist ein großartiger Film. Ich kenne mich da nicht so aus, ob es viele Filme über den Holocaust gab es nicht. Nicht. Oder? Gab es viele?
Gibt es nicht genug Holocaust-Filme? Die mir jetzt gerade nicht einfallen.
Aber sagen wir mal so, es hat das Thema in den Mainstream gebracht.
Das ist wahr, das ist wahr.
Und ja, da auch nochmal so ein Stück Aufarbeitung vielleicht gebracht. Ja, also ist ein sehr bedrückender Film natürlich auch wegen der Thematik. Und ja.
Was ich super interessant finde, ist einfach schlichtweg, Steven Spielberg macht 92... Jurassic Park und geht im nächsten Moment, den hat er ja wirklich fast back-to-back gedreht, fährt nach Polen und macht dort Schindlers Liste. Also anders können ja Filme nicht sein. Ja? Vom großen Entertainment-Blockbuster, Abenteuer-Blockbuster hin zum ich zeige euch, wie schlimm der Holocaust war. Also das ist krass. Also da zeigt das, dass das wirklich einer der größten Filmemacher aller Zeiten ist. Und der es schafft, schwierige Themen in den Mainstream zu rücken.
Obwohl er damals ja, glaube ich, auch durchaus kritisiert wurde für den Film. Aber ja, da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus, wie gerechtfertigt das auch ist und ob er da doch noch irgendwelche Stellen romantisiert hat. Es ist ein Film, der über diese schwierige Thematik aufklärt und auch mal ausnahmsweise einen guten Deutschen in den Fokus rückt.
Gespielt von Liam Neeson.
Ja, genau.
Ja.
Als Fan, Stefan.
Genau, das ist nämlich dann auch bei Schindlers Liste ähnlich wie bei Titanic zum Beispiel auch wieder ein Unterbau, der das ein bisschen authentischer wirken lassen soll. Das am Ende sieht man dann aber auch tatsächlich dokumentarisch dann die überlebenden Schindler-Juden, die Steine auf das Grab von Schindler legen. Ja. Und
wir gehen weiter ins Jahr 1995 und Stefanie hat eben schon über Tom Hanks geredet und seine Schauspielleistung. Hier 95 auch in Oscar-Form. Forrest Gump. Kann man diesen Film nicht mögen? Gut, ich weiß, wir haben vom Herrn Dr. Kiefer geredet, der mag den Film nicht. Aber
echt, warum?
Das habe ich leider nie erfahren, aber irgendjemand hat mir gesagt, er mag diesen Film nicht. können wir mal einen Podcast einladen und fragen, was an Horace Gump falsch gelaufen ist. Denn, also eine Abhandlung amerikanischer / Weltgeschichte aus Form eines Naivlings, der das eben alles erlebt und dadurch eben aufarbeitet in einem unterhaltsamen, humorvollen Weg und damit aber auch durch seine Naivheit auch ein paar geschichtliche Höhepunkte so ein bisschen einem, ja, durch diese naive Sicht so ein bisschen genauer vor Augen führt und auch manchmal hinterfragt, wie manches dann halt auch passiert ist. Vietnamkrieg, Woodstock und so weiter. Also das sind ja schon sehr interessante Begebenheiten da passiert. Und das wunderbare Einbinden immer von Forrest Gump oder Tom Hanks in diese in das Archivmaterial.
Stimmt.
Dann habe ich den amerikanischen Präsidenten getroffen. Schon wieder.
Leider hat jemand diesen netten Mann ein paar Jahre später oder ein paar Tage später. Ja. Ich nehme an, ihr mögt auch Forrest Gump oder habt ihr Probleme mit dem Film? Abgesehen davon, nee, dass es natürlich ein sehr emotionaler und rührseliger Film ist, ja, aber...
Ich mochte den Film, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Film, aber also ich habe den Film aber auch erst vor einigen Jahren gesehen, also relativ spät eigentlich. Und ja, doch ein netter Film, der nochmal so ein bisschen die Geschichte rekapituliert. Ja.
Ich finde ihn auch ganz toll.
Es gibt erinnerungswürdige Szenen in dem Film, da die Bankszenen mit den Pralinen, ja. Lieutenant Dan.
Und, und das finde ich ja wirklich sehr tragisch, wenn der dann ja da seine Beine verliert. Stimmt. Und dann zu diesem melancholischen, düsteren, bisschen bösartigen Typen wird und sie dann ja an Silvester zusammen Silvester feiern und mit den Nutten. Oh, das finde ich, also da finde ich den Film sehr schwermütig. Umso schöner dann natürlich, wenn er ihn dann später wieder trifft und er diese Beinprothesen hat und dann.
Aber das ist halt das, was ich an dem Film so schätze, neben all manchmal vielleicht auch rührseligen Momenten, dass er es irgendwie geschafft, wie gesagt, schafft, aus diesem Naivling heraus diese schweren Situationen zu beobachten, wie eben auch die USA mit den Vietnam-Veteranen umgegangen sind. Dass das eben erstmal, ja, ihr habt den Krieg nicht richtig gewonnen, seht zu, wie ihr hier jetzt wieder zurechtkommt nach eurem Einsatz. Mhm. Also das sind schon, das lässt einen auch kalt über den Rücken laufen, solche Momente. Also ja. Auf jeden Fall ein starker Film, der sich zu auf jeden Fall mal zu sehen lohnt, vor allem wenn man, ich sag mal, naja gut, er setzt ja schon beim Kuckucksklan teilweise an, aber ab den 60er Jahren eigentlich aufwärts dann Welt und amerikanische Geschichte beleuchtet. Ja. Apropos Geschichte, Historie, 1996, ja, Mel Gibson sich selbst inszeniert in Braveheart. Muss ich zugeben, nie wirklich geguckt. Mir sind zwar Ausdrücke wie Freedom und sowas bekannt und die blaue Gesichtsfarbe, aber Mel Gibsons hochheroisches schottisches Porträt, was nicht unbedingt ganz genau der historischen Begebenheit folgt bezüglich William Wallace. aber trotzdem für Schotten auch, glaube ich, einer der Kultfilme ist.
Wahrscheinlich.
Wobei es auch
gibt
ein bisschen...
es auch nicht so viele wahrscheinlich.
Ja, nee, das ist ja auch kein schottischer Film, aber, nee, aber die Figur,
der
die dann das
beleuchtet,
ja. Ja, genau. Gespielt von einem Australier, aber egal.
Details, unwichtige Details. Also ich fand den sehr unterhaltsam, aber ich kann gerade auch nicht so ganz die Story wiedergeben.
Er lehnt sich gegen die bösen Engländer.
Ja, aber ist das auch mit einer Liebesgeschichte verbunden? Ja. Oder seine Frau wird getötet? Oder?
Jetzt klingt es nach Gladiator.
Nein, ja, auch sehr gut. Oder vergewaltigt? Ich weiß es gerade nicht so genau.
Ich bin raus bei Brave. Okay.
Also, auf jeden Fall Kampf gegen Engländer.
Ja, Engländer und unterhaltsam.
Ich habe den auch erst im Studium gesehen, auch so einen Film, wo ich dachte, oh, Klassiker, muss ich jetzt mal gucken. Und im Gegensatz zu den Filmen, über die wir gerade gesprochen haben, wie Forrest Gump oder Erbarmungslos, ist das wieder so ein Film, der so schon typische 90er-Anklänge hatte, auch so teilweise sehr also weichgespült und so diesen 90er-Humor teilweise. Aber ja, so vor ein paar Jahren, als ich den gesehen habe, hatte ein ja, ganz netter Film, aber hat mich jetzt auch da nicht so mehr gepackt. Ich weiß nicht, wenn ich den damals gesehen hätte, dann aus der damaligen Zeit, da hätte er mich wahrscheinlich noch mehr umgehauen, aber ja.
Witzigerweise gab es fast im gleichen Jahr bezüglich schottischer Nationalhelden noch Rob Roy im Kino mit Liam Neeson. Auch kein Schotte, sondern Ire oder Nordire, glaube ich sogar. Aber das ist dann eher der Film, der eher so immer hinter Braveheart kommt. Liam Neeson, Entschuldigung, Nordire, genau. Machen wir weiter. 1997, Der englische Patient.
Das sagt mir, also Ralph, ich habe ihn nicht gesehen, aber das soll ja der oder ein super Film sein. Oder, also ich habe ihn nicht gesehen und es sagt mir auch nichts.
Ich habe mir den Film angeguckt, weil irgendwann mal, weil ich habe dann auch wieder Oscar-Film oder Kabel 1, die besten Filme aller Zeiten. Und ich hatte dann aber, da habe ich schon angefangen, die Cinema zu lesen, die immer wieder sich darüber lustig gemacht hat, dass sie gesagt haben, der englische Patient ist ein, also Daumen runter, die Cinema hat ja immer hier die Daumenwertung, die haben wirklich Daumen runter gegeben, weil sie gemeint hat, das ist ein schwülstiges Melodram, was nichts taugt. Und dann hat sie, wie gesagt, bester Film gewonnen, bester Hauptdarsteller und solche Sachen, also mehrere Oscars, wo sie sich immer wieder drüber beömmeln, dass sie da leicht anderer Meinung waren als die Academy. Und ich habe den Film auch geguckt und ich muss sagen, ich weiß, ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Also es ist spülstig, es ist vor allem ein sehr zäher Film in meiner sehr blassen Erinnerung.
Worum geht's denn da?
Im Endeffekt springt er auch auf die Schiene auf, so ein bisschen, ja, im weitesten Sinne Titanic Pearl Harbor, also versucht irgendeine historische Begebenheit als Grund für eine Liebesgeschichte zu nehmen. Irgendwo in Afrika spielt es, glaube ich, aber jetzt verlässt es mich auch.
Du kannst ja erstmal sagen, wie du den Film fandest und ich versuche nochmal die Handlung nachzuvollziehen.
Lustigerweise auch, also vielleicht 6, 7 Jahre her, dass ich den gesehen habe, aber große Erinnerungen habe ich auch nicht mehr an den Film. Was schon mal eher ein schlechtes Zeichen, beziehungsweise aber auf jeden Fall kein gutes.
Ja.
Also war auch relativ lang, glaube ich, der Film.
Ja, also Ägypten kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Der ungarische Graf Laszlo Almasi, gespielt von Ralph Fiennes, erkundet als Mitglied der englischen Royal Geography Society, Geographic Society die Wüste, um Karten für die Forschungsprojekte von Geografen und Archäologen zu erstellen. Als deutsche Armeeeinheiten ihn abschießen, wird er von einem englischen Konvoi aufgenommen und von der französischen Rotkreuzschwester Hannah, Juliette Binoche, gepflegt. Nur knapp hat Almasi den Absturz überlebt, sein Körper, sein Gesicht sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, seine inneren Organe schwer in Mitleidenschaft gezogen. Es geht jetzt noch ein bisschen weiter, aber man kann sich denken, in welche Richtung es sich auch ein bisschen entwickeln wird.
Okay.
Ja, eine Romanverfilmung, weiß ich nicht. Kann man gucken, wenn man Interesse dann hat.
Okay.
Muss man nicht, aus meiner Sicht. Dann ein Jahr später, der erfolgreichste Film aller Zeiten an den Kinokassen und auch in dem Jahr bei den Oscars, Titanic. Können wir, glaube ich, jetzt an der Stelle überspringen. Und kommen wir zum letzten Jahr, 1999, den Film, den ich auch witzigerweise gesehen habe, weil ich einfach gehört habe, er hat Oscars gewonnen, also muss ich ihn auch mal gucken. Shakespeare in Love mit Ralph Fiennes Bruder, Joseph Fiennes und Judi Dench und dann natürlich Gwyneth Paltrow, die ja auch noch in dem Film mitgespielt hat. Ja, ich habe den Film als sehr unterhaltsame, historisch angehauchte Liebeskomödie wahrgenommen, war aber schon damals überrascht, warum der Film jetzt einen Oscar gewonnen hat als bester Film. Keine Frage, durchweg unterhaltsam und gut gespielt und klar, es geht um, es sind alles Zutaten, die die Academy mag, aber ob es jetzt der beste Film des Jahres 1999 war, wage ich zu bezweifeln, aber man tut sich auf jeden Fall keinen Abbruch, wenn man sich diesen Film mal anschaut.
Ja, ich glaube, die Academy war da wahrscheinlich noch von Titanic so auf Romantik gedrillt. Aber ja, also ich habe den Film dann auch so im Teenageralter gesehen und ja, ist echt eine nette Komödie und halt auch ganz nett gemacht, dass man halt dann doch dann die Shakespeare-Stück-Elemente drin hat und gleichzeitig auch Shakespeare als Persönlichkeit in dem Film, als Hauptfigur. Das ist echt ganz witzig und nett gemacht. Ja.
Gut, an der Stelle beenden wir den zweiten Teil unseres Main Topics und kommen zum letzten Teil unseres Main Topics, wo es jetzt weniger um Jahreszahlen geht oder was war der erfolgreichste oder beste Film, sondern jetzt geht es um unsere eigenen Empfehlungen aus den 90er Jahren. Und gibt es jemanden, der gerne starten möchte? Ansonsten kann ich gern die Vorhut übernehmen. Und ihr könnt dann sagen, Mensch, auf was für ein Zeug stehst du denn da? Oder ja, fand ich auch gut. Ich habe jetzt natürlich bewusst nicht mehr die Filme drin, die schon irgendwie in den Listen vorher mit vorkamen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr über Jurassic Park, Terminator 2 oder Soldat James Ryan reden. Ich habe es ein bisschen unterteilt in, ich sage jetzt erstmal große Actionfilme. Da waren beispielsweise die Jerry Bruckheimer Produktion ganz für mich ganz stark Dinge in den 90ern. The Rock, Con Air und solche Geschichten. Last Boy Scout auch. Das sind für mich so die großen Actionfilme gewesen mit coolen Hauptdarstellern, gerade The Rock mit Sean Connery, Nicolas Cage oder Last Boy Scout mit Bruce Willis, die eben trotz aller Action mehr als heute noch, finde ich, auch schaffen, so marginal die auch sein mag, eine spannende Handlung zu erzählen. Da fällt für mich auch rein Gefährliche Brandung, der vor kurzem ja ein ganz furchtbares Remake gekriegt hat. Speed, auch einer der Action-Klassiker der 90er. Mission Impossible mit Tom Cruise. Und auch Rush Hour würde ich jetzt auch mal unter die Action-Klassiker zählen, wobei der natürlich schon sehr komödiantisch auch gehaucht war. Also das war für mich schon wirklich so, also die 90er Jahre ist für mich auch große Action-Filme, / Action-Thriller mit großen Darstellern, die man halt darüber verkaufen konnte, was ja heute eher seltener geworden ist, wenn es nicht gerade James Bond ist oder sowas. Ist da für euch auch was Nachvollziehbares dabei oder eher gar nicht? Oder habt ihr noch andere Actionfilme, die ihr jetzt empfehlen könntet aus den 90ern?
Da muss ich gestehen, also damals habe ich sowieso, ja, als Kind habe ich da keine im Kino gesehen, aber...
Ich habe noch was vergessen, entschuldigt. Nee, Will Smith kommt noch.
Alles ja, und nachträglich habe ich da auch nicht so viel nachgeholt. Deshalb, nee, ich kann da eher...
Also davon, von dieser Liste solltest du auf jeden Fall Last Boy Scout gucken.
Okay.
Ist absolut empfehlenswerter Actionfilm, geschrieben von Shane Black, den man ja jetzt kennt hier für Kiss Kiss, Bang Bang, Iron Man 3 oder The Nice Guys. Also auch gut geschriebener Film. Ich mache einfach mal kurz meine Liste weiter. Schwarzenegger und Stallone waren ja noch mehr in den 80ern für mich die großen Helden. In den 90ern kam ein bisschen Van Damme auf. Der hat auch zwei geile Filme in den 90ern gemacht. Sudden Death, der für mich unterhaltsamere Stirb langsam, weil einfach Stirb langsam in einem Eishockeystadion. Und Van Damme schafft es, sich da gegen die Terroristen durchzusetzen. Mit einer legendären Szene, wie Van Damme gegen einen Bösewicht kämpft, der sich im Maskottchen des einen Teams versteckt hat. Und das war ein Pinguin. Und dann gibt es diese krasse Küchenkampfszene, wo Van Damme einfach ein Maskottchen vermöbelt. und Time Cop, der echt nicht zu verachtende Zeitreise-Thriller mit Van Damme. Auch in unserem Zeitreise-Podcast besprochen. Dann noch ein paar der großen Spaß-Blockbuster, würde ich sie nennen. Godzilla, ich weiß, ist super kritisiert, aber macht mir einfach Fun, auch wenn es wenig mit dem Ursprung noch zu tun hat. Die Mumie.
Oh ja.
Zumindest der erste Teil. Brendan Fraser als lustiger Indiana Jones Verschnitt und dann eben diese richtig coolen Effekte und auch Ekeleffekte, also diese Karabäuskäfer. Ich weiß nicht, ob das vielleicht meine Käferphobie ausgelöst hat, aber das waren echt schon coole Szenen dabei. Armageddon mit Bruce Willis, überhaupt ein paar tolle Filme von Michael Bay damals noch in den 90ern. Und Deep Blue Sea, ein Film, den ich vor kurzem mal wieder geguckt habe und der auch, also das ist für mich der. Das, was Independence Day hätte sein können. Blöd, aber mit einem Augenzwinkern und er weiß, dass er teilweise blöd ist. über Will Smith haben wir eben schon viel geredet. Ich möchte jetzt nur noch mal ergänzen, Bad Boys 1 ist auch einer der großen Actionfilme. Zwei Comic-Verfilmungen, die, obwohl die 90er Jahre noch nicht so bekannt waren für gute Comic-Verfilmungen. The Crow, sehr düster, sehr in diesem 90er Jahre Goff-Style gehaltener Comic-Film und Turtles. Damals noch in den Gummianzügen, die für einen Oscar nominiert waren und glaube ich sogar gekriegt haben. Müsst ihr mal gucken. Und dann zwei mal jetzt nicht so actionhaltige Filme: Vier Hochzeiten und ein Todesfall, eine der Brit-Komödien, die auch weltweit dann erfolgreich waren, mit Hugh Grant und Andy McDowell in den Hauptrollen. Ein wirklich toller Film, emotional lustig. Und das ist dann wahrscheinlich wieder jetzt so ein Teenie-Ding: Eiskalte Engel.
Warum findest du den bloß gut?
Hat uns Jungs allen auch gefallen in den 90er Jahren. Viele wichtige Szenen, die man auf VHS sich teilweise angeguckt hat. und auch überhaupt einfach so, ja, das war halt unser 9,5 Wochen mit 15. Ja, das ist erstmal meine Empfehlung. Was habt ihr noch so?
Du hast ja schon eine ganze Menge aufgezählt.
Ja, also ich habe noch, also Filme, die ich jetzt in den letzten Jahren sehr zu schätzen gelernt habe. Also das Mind-Game-Genre hat da seinen Aufschwung erlebt mit Filmen wie The Sixth Sense oder
Naja.
Die üblichen Verdächtigen oder Fight Club und
Alles übergeschätzte Filme in meinen Augen.
in meinen ich.
Auch findest du die üblichen Verdächtigen wirklich gut?
Ja, doch,
Okay.
ja. Nee, also
Und Fight Club?
ja, doch. Also Mindgame-Movies finde ich klasse. Oder auch Sieben zählt da auch noch im
Ja,
weitesten Sinne
okay,
zu.
sieben, ja.
Also das sind alles so düstere Mystery-Movies, die den Zuschauer auch an der Nase herumführen und dann meistens einen doppelten Boden haben. Und ja, das sind auf jeden Fall großartige Filme der 90er. Und ansonsten, Matrix war
Entschuldigung, habe ich
damals
vergessen, was?
ja, auch ein
Du
so
hast nie Matrix
großer.
richtig gesehen.
Nein, habe ich nicht.
Was?
Ich habe den zweiten Teil im Kino
Ja,
gesehen.
dann,
Es
man
war
darf doch
ein
nicht den
Ja.
zweiten. Dann
Es
hat er
war
noch viel falsch
tatsächlich ein
gemacht.
Date und
Lag
irgendwie fand ich es total
das
scheiße.
am Film oder am Date?
Es lag sowohl als auch. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, dann guckst du den ersten Teil auch nicht. Und habe mich auch völlig verweigert, obwohl ich
Keanu
hier
Reeves.
Keanu Reeves ziemlich gut finde.
Wobei
Aber
man
nee.
sagen muss, Matrix ist wirklich, also das würde ich fast schon unter filmischer Allgemeinbildung nehmen mittlerweile. Den ersten Teil wohlgemerkt, wirklich nur den
Ich
ersten.
nicht.
Hast du viel verpasst?
Ja, auf jeden Fall. Also der war damals ein riesiger Hype. Und bis heute ein Science-Fiction-Klassiker. Und einen Film, Die Verurteilten, auch ein
Ja.
richtig guter
Der
Film.
beste
Und
Film aller Zeiten
ja,
laut IMDb.
genau. Also
Der ist auch echt gut. Also.
ja, stimmt. Ich würde ihn nicht auf Platz einsetzen, aber es ist
Nee.
wirklich ein richtig guter Film. Ja, ansonsten noch, also gibt ja noch einige Disney-Filme mehr, die jetzt nicht auf der Liste aufgetaucht sind, wie zum Beispiel Glöckner von Notre Dame. Und also bei diesen Disney-Filmen muss man auch immer sagen, das sind ja auch richtig gute Musicals und hochwertig produziert und die laufen ja fast jeder erfolgreiche Disney-Film läuft auch als richtiges Musical mittlerweile und auch sehr erfolgreich und ja, genau, das wäre noch so meine Anmerkung für die 90er.
Ja, also was vielleicht noch zu nennen wäre, ist Pulp Fiction. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Also
Bist doch nicht alleine mit
ja, wenn man
dabei.
jetzt Quentin Tarantino muss man natürlich mögen, aber ist ja schon eines seiner Vorzeigemodelle. Leon der Profi
Ja, stimmt.
vielleicht auch nicht
Der
so.
ist auch klasse, ja.
Wenn ich auch, habe ich auch erst viel, viel später gesehen, die Truman Show.
Stimmt, ja.
Die
Fand
Reality.
ich auch ziemlich gut. Ich fand das, also die Geschichte auch einfach total faszinierend. Und also.
Hat jemand von euch das Gegenstück ATV geguckt?
Nee.
Muss ich einmal. Matthew McConaughey
Ah,
und Woody Harrelson.
okay.
True Detective.
Was haben wir denn noch?
Das war die Reality-TV-Filmzeit.
Ich hatte hier noch was genauer. Das war auch so ein Kindheitsding. Ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht der beste Film, aber ich fand ihn irgendwie ganz toll. Waterworld.
Ui,
Okay.
der Film, der
Also.
hat langsam Kevin Costners Karriere begraben.
Ja, aber ich fand die Geschichte auch einfach so faszinierend dahinter. Ne? Die Erde ist überflutet. Alle suchen händeringend Land und Sand oder Dreck, wie es ja dann da genannt wird. Das fand ich einfach total faszinierend.
Den würde ich auch gerne mal wieder gucken.
Ich habe ihn noch nie gesehen, weil halt dann hinterher alle gesagt haben, oh, ist so also ein Riesenflop gewesen.
Wobei das gar nicht
Ich fand ihn
richtig
irgendwie
stimmt.
toll.
Der Film hat Pluszahlen geschrieben. Der große Flop, der dann erst 2, 3 Jahre später kam, war Postman mit Kevin
Okay.
Costner. Sein komisches Zukunftsepos über Postmänner.
Ach ja, wir haben eine Sache noch vergessen, The Green Mile.
Ja, stimmt.
Also Tom
Auch nur mit
Hanks,
Tom Hanks, ja.
super, also
Eine der besseren
auch
Stephen
ziemlich gut.
King-Verfilmungen auch. Neben die Verurteilten.
Ja, American History X vielleicht noch, auch
Den habe
ziemlich
ich auch
gut.
vergessen, ja. Das ist ein wichtiges
Stimmt.
Drama,
Ja,
was auch
ziemlich
der
krass, also
krass. Und Neonazis auch, also deren Treiben auch mal eindrücklich dargestellt hat. Und wie die Schwierigkeit das ist, auch wieder aus dieser Szene rauszukommen. Ja.
Dann noch, da weiß ich, dass du den nicht so gut findest, From Dusk Till Dawn. Ja. Finde ich auch sehr unterhaltsam. Ist ja
vom Best Buddy von Tarantino Rodriguez.
Okay, den habe ich jetzt niemals ganz gesehen, aber ist ja auch ein Klassiker, Basic Instinct.
Ja, der hat mich nie so vom Hocker gerissen, beziehungsweise ich habe ihn dann halt auch erst
er ist schon sehr hoch gelobt. Also
überhaupt vielleicht an der Stelle Paul Verhoeven. Nicht unwichtig für die 90er Jahre, ja. Auch hier mit Starship Troopers.
Ja, ich glaube.
An der Stelle möchte ich noch zwei Ergänzungen machen. Nee, eine Ergänzung. Eine Komödie, die auch, weil du eben gesagt hast, ist nicht der beste Film, aber ganz witzig. City Slickers, die Großstadthelden. Okay. Oder das Großstadt Cowboys. Mit Billy Crystal und ich glaube, war Woody Harrelson dabei? Ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall Billy Crystal über drei Typen, die warum auch immer, also nicht im Wilden Westen zeittechnisch landen, sondern halt eben die, in der amerikanischen Prärie landen und sich dann irgendwie da in der Wildnis durchschlagen müssen halt. Gibt es auch zwei Teile von. Fand ich damals sehr witzig als Jugendlicher. Ist aber sehr schwierig heutzutage auf DVD zu kriegen, weil out of print. Hast du noch was?
Nee, aber weil du Woody Harrelson gesagt hast, hat einer gesehen Natural Born Killers?
Nein. Obwohl es auch als ein moderner Klassiker
gilt. Ja, bin da eigentlich nur drauf gekommen, weil ich mal, glaube ich, eine Dokumentation gesehen habe, weil der ja sehr in der Kritik stand, weil wohl viele dann in Amerika da das nachgeahmt haben. Mhm. Also es geht ja irgendwie um ein Pärchen, die dann da irgendwelche Leute wahllos Leute ermorden.
Und Medienaufmerksamkeit
dafür. Genau, kriegen. Also so Bonnie and Clyde mäßig. Mhm. Nur vielleicht ein bisschen schlimmer. Aber habe ich den... Glaube ich auch nicht, aber
ich kann nicht zu dem
Film sagen. Da ging dann halt hervor, dass der wohl ja sehr in der Kritik stand.
Leider nicht gesehen, aber auch einer von Oliver Stones wichtigen Filmen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch die 90er Jahre sehr ausführlich und sehr unterhaltsam durchgesprochen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch zwei. An dieser Stelle können wir natürlich sagen, besucht uns auch noch auf wirsindmovies.com. Da findet ihr neben unseren Podcast und die anderen Podcast-Reihen unserer Seite und auch viele verschiedene Kritiken zu aktuellen Kinofilmen, zu Filmen der Vergangenheit, die wir natürlich auch manchmal wieder ins Rampenlicht rücken. Ansonsten schreibt uns da auch in die Comments, besucht uns auf Facebook, schreibt uns da auch in die Comments, lasst Feedback da. Was haben wir vergessen, was können wir besser machen, was hat euch jetzt hier an unseren Aussagen gefallen, was hat euch nicht gefallen, lasst uns Likes da, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Und guckt auch mal auf iTunes nach, da sind wir mit unseren Podcasts natürlich auch vorhanden. Ich hoffe, ich habe jetzt keine unserer Plattformen vergessen, auf denen wir da sind. Wir haben jetzt noch kein neues Thema für die nächsten Folgen, wir werden demnächst drüber sprechen. Ansonsten können wir jetzt sagen, dass wir mit unserer Retro-Phase durch sind. Drei Folgen lang haben wir jetzt einmal über den Retro-Hype an sich gesprochen, dann über die 80er Jahre, jetzt über die 90er Jahre. Ob es nochmal eine Folge über die 2010er Jahre, die 2000er Jahre gibt, weiß ich nicht. Erstmal heißt es jetzt aber, wir sind erstmal durch und werden uns wieder neuen Themen widmen. Mal schauen, was das sein wird. Eine Sache, die in Planung ist, ist ein Lego-Podcast, was bei dem wir aber nicht über die Filme reden wollen, sondern nicht nur über die Filme reden wollen, sondern es soll wieder ein großer Crossover-Podcast zu einer unserer anderen Podcast-Reihen, mit einer unserer anderen Podcast-Reihen werden, nämlich Entertainment Boot. Dafür sind auch schon ein paar Stargäste angedacht. Unter anderem war auch schon mal in einem unserer Podcasts dabei. Robin von Chaos Elite wird für den Podcast mit dabei sein und mit uns über die Filme, Spiele und was es sonst noch so von Lego gibt. Das Spielzeug natürlich darf man auch nicht vergessen. Da werden wir reden. Also das wird hochwahrscheinlich eine der nächsten Folgen sein. Ansonsten, ja, bleibt uns treu, schreibt uns in die Comments, wir freuen uns über Feedback. Habt viel Spaß in dieser Folge und den nächsten Folgen. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien. Mach mal Popcorn oder Nachos klar. Mir egal, ob selbst gebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise. Rückenstück. Drück auf Play und lehn dich zurück. Lehn dich zurück.